Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
Aber ey, Pillow, ich sag dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten dicht, vorne hilft der liebe Gott. Also.
Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillow? Wenn der Gegner nicht da ist.
Wichtig ist auf dem Platz, der Fußball-Podcast mit Nico Backspin und Onkel Pillow.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wichtig ist auf dem Platz. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist Pillard.
Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich grüße aus der Hauptstadt des zukünftigen Euroleague-Teilnehmers.
Oh, das geht schon nach 20 Sekunden
nein,
los.
Nein, nein,
genau
nein.
Das habe ich weißt erwartet. Ein Spiel gewonnen.
Ja.
Und schon denkst du wieder. Aber
eins mehr als Bayern München am letzten Spieltag.
Ja, genau. Die sind näher dran am Tasmania-Rekord. Ich weiß, haben wir schon vor Gespräch gesprochen. Aber das ist der Podcast, in dem Tacheles geredet wird. Und wir beide sind Fußballfans mit Leib und Seele, haben zwei Vereine, mit denen wir sehr viel leiden. Und natürlich sind die Thema in diesem Format, wenn ihr das erste Mal dabei seid, wie noch viele andere Dinge. Aber wir sind vor allen Dingen nicht alleine mit unserem Leiden. Und nachdem Pillow ja schon den einen oder anderen Schalker mal mit ins Boot geholt hat und ich gedacht habe, ich brauche jemanden, der mir in diesen schweren Zeiten zur Seite steht, gerade wenn Schalke einen Sieg geholt hat, habe ich gedacht, ich greife ins ganz oberste Regal und hole mir Daniel Boschmann von Sat.1 Frühstücksfernsehen und Werder Bremen. Du hast was wegmoderiert, habe ich gesehen letztes Mal, die Saisoneröffnung und sowas alles. Ne? Also du bist nah dran und damit quasi auch mitverantwortlich für das, was dieses Jahr passiert ist. Hallo.
Kein Druck. Nee. Zusammen.
Aber schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich und ich finde super, dass Pillow gleich zur allerersten Sekunde das Drama von Schalke sofort wieder nach vorne geholt hat. Exakt daran krankt euer Verein. Weil, wenn ihr nur irgendwo Tageslicht seht in der Grube, verstehst du? Du bist noch im Flöz unten, du hast noch das Arschleder, total braun, du willst eigentlich nur die Lunge aushusten, da siehst du ein bisschen Licht. Das könnte das Ende des Tunnels sein. Und dann sagst du, eigentlich gehört mir der Laden hier. Und warum mache ich das überhaupt?
Ein Zustand, in dem ich mich seit 38 Jahren befinde.
Ich möchte eingangs etwas sagen. Ich wusste, dass Schalke gewinnt. Das habe ich ja auch getwittert.
Ja,
Ich habe halt nur gedacht, dass Kolasinac was kann, aber da habt ihr die nächste Elite verpflichtet.
Oh, den sehe ich tatsächlich komplett anders. Da können wir auch
nein, es ist doch nur ein Spaß, weil er nicht getroffen hat. Ich glaube, das war die beste Verpflichtung, die er seit 10 Jahren gemacht hat.
Ja. Ich breche rein. Das machen wir nachher.
Und das wäre tatsächlich das erste Mal, dass es wirklich mal ein guter investierter Euro wäre.
Ich habe da auch Augen auf Kolasinac bei dem Spiel geworfen, aber dazu kommen wir nachher in der Rubrik, wenn es auf dem Platz mit Schalke geht. Ich möchte hier ein bisschen Ordnung drin behalten, denn wir haben einen Gast und ein Gast kriegt am Anfang einen Fragebogen um die Ohren. Deswegen müssen wir erstmal prüfen, mein lieber Boschi, ob du überhaupt was auf dem Platz zu sagen hast.
Quasi.
Geht los. Was war oder ist was war deine Lieblingsposition als Spieler?
Rechts außen.
Okay, wie war es? Rechts außen und Stürmer sind nicht ganz dicht, ne? Oder links außen waren das?
Links außen hat einer. Und Torhüter.
Warum bist du eigentlich kein Profi geworden?
Weil ich Tennis gespielt habe, damals im Kreisliga-Betrieb und der Verein schon voll war und ich mir das dann nicht mehr aussuchen konnte. Aber ich wäre ja Bundesliga-Profi geworden, hätte ich mich damals dafür entschieden. Du kennst die Geschichten.
Kannst du deine fußballerische Karriere in Jahreszahlen aktiv abmessen? Von wann bis wann warst du aktiv als Fußballer auf Plätzen dieser Welt?
Ja, also das letzte Mal, als ich wirklich in einem geregelten Ligabetrieb aktiv war, war in der Bunten Liga Berlin. Das ist ein Zusammenschluss von kleinen Hobbymannschaften. Unsere Mannschaft heißt und hieß Sturm Holzwurm. Und Sturm Holzwurm hat sie, ich möchte nicht sagen, alle weggemacht. Dafür waren wir noch lange nicht gut genug, aber wir waren immer eine Erscheinung, weil wir immer die linke Steineschmeißer-Fraktion waren mit langen Haaren und ich. Und deswegen würde ich sagen, angefangen hat es irgendwann Mitte der 2000er und dann immer wieder mal. Das war der letzte aktive Ligabetrieb. Aber es war sensationell mit Mannschaftsfahrten, mit Eisbeinessen zu Weihnachten und so. Wir haben sogar einen gewählten Präsidenten.
Klingt auf jeden Fall gut. Ich habe in Hamburg gab es auch noch so Dinge. Ich bin auch mal eingeladen gewesen, da mitzumachen, habe dann aber bei den ganzen Anmeldungen immer dann irgendwie dankend abgelehnt. Eine wichtige Sache, wenn wir hier deine Kompetenz abtesten wollen, weil die prägen. Was war der beste Trainer deiner Karriere? Wer war das?
Meiner Karriere war ich selber.
Ja?
Weil ich, das muss ich ganz klar sagen, ich war der Einzige bei uns, der wirklich mal ein taktisches Konzept hatte. Das war nicht gut, aber ich war der Einzige, der eins hatte.
Dann können wir das gleich hart bemessen. Was war der größte Erfolg deiner aktiven Laufbahn?
Der größte Erfolg war ein Flugkopfball bei einem Konter, bei einem 1-7. Bei einem 1-7. Das ist kein Witz. Ich habe noch gesagt, den mache ich und dann mache ich den auch.
Also dieser Steckbrief wird gedanklich so gut, wenn man sich gerade vorstellt, dass du den gleichen Steckbrief Christian Panda gegeben hast, der da irgendwas von Wembley-Toren.
Vor allem ist er tatsächlich der Erste, der mit so einem einzelnen Kopfball um die Ecke kommt. Nicht mal einen Pokal oder ein Ergebnis, einfach so ein Kopfball. Klasse, Digga, klasse, super.
Ich kann nicht mehr.
Du bist ja genau richtig.
Was war das schlechteste Spiel deiner Karriere?
Exakt dasselbe Spiel in 1-7, sag ich doch.
Ich kann nicht mehr. Wie sollen wir hier durchkommen heute? Die höchste Spielklasse in deiner Laufbahn? Die bunte Liga?
Ja, bunte Liga. Und auch nichts geholt, ne? Also.
Ich kann nicht mehr. Gab es irgendwie ein besonders wichtiges Spiel, das du nur von der Bank aus gesehen hast? Wahrscheinlich nicht, weil du ja Trainer und Flugkopfball in einem warst. Hast
du immer gespielt? Das Drama als spielender Trainer. Nee, tatsächlich habe ich mir die Achillessehne zweimal gerissen. Und war dann und bin bis heute eigentlich, was das angeht, wirklich ein bisschen defensiv und, ich will nicht sagen mit Angst unterwegs, aber schon ein bisschen Respekt bei dem Job, den man macht. Kann man sich jetzt eben nicht nochmal das Bein brechen. Also nicht so die safe Nummer, da nochmal auf den Platz zu gehen andauernd. Das heißt, ich habe dann tatsächlich ein paar Spiele von draußen gesehen und nicht weiß, das ist übertrieben. Aber ich kann im Kleinsten wenigstens nachvollziehen, was es für einen Profi bedeutet, wenn er die Droge vor sich sieht, sogar noch, also du sitzt ja, als wenn du als Fußballer auf der Tribüne sitzt und unten deine Jungs siehst, ist ja so wie, als ob du neben deinem Drogendealer sitzt, der dich immer anlächelt und du permanent Nein sagen musst, weil links neben dir der Polizist sitzt. Ungefähr so kann ich mir das vorstellen.
Die Frage nach dem besten Tor deiner Karriere hast du schon beantwortet, ne? Oder war da noch irgendein anderes?
Ja, okay. Ja, stimmt.
Der beeindruckendste Mitspieler, den du je in deinem Leben hattest?
Oh.
Jetzt haben wir ihn einmal gekriegt.
Nee, also ich könnte sofort antworten, hätte auch sofort jemanden. Ja, kann ich dir wirklich sagen. Und zwar Donny O'Sullivan. Donny O'Sullivan, mein ehemaliger Mitbewohner, jetzt ist er Twitcher, also er twitcht und ist Autor, ist Comedian, ist Werbetexter, Grafiker und Musikproduzent und was weiß ich nicht alles. Der sieht nicht danach aus, aber der ist ganz fein am Ball.
Wer ihn kennt, der sollte sich mal die Fotos haben, vor allen Dingen auch folgen. Er ist auch sehr aktiv bei Twitter.
Donny ist einer der lustigsten Menschen der Welt. Das weiß er leider auch. Nee, aber also Donny, wenn man auf guten Humor steht, dann müsste man auf jeden Fall. Und der Donny hat jetzt einen neuen Podcast. That's what he said. Bitte abonnieren, kann ich nur empfehlen. Guter Typ.
Vor allen Dingen, weil er ist ein Solo-Podcast, das muss man, glaube ich, sagen. Ne?
Endlich mal, ja.
Nicht kein Dialoggequatsche, sondern ganz alleine. Wichtigste letzte Frage. Was ist wirklich wichtig auf dem Platz?
Arsch aufreißen.
Dankeschön. Und damit ist es in diesem Format komplett richtig. Pillow, ich würde sagen, approved, er darf weitermachen, ne? Oder?
Ja, komplett approved. Also der Flugkopfball beim 1-7 ist also legendär, jetzt schon.
Ich freue mich. Schon.
Sehr,
damit,
sehr gut.
Damit bist du offiziell eingeladen in unsere Runde, um über die News der Woche zu reden. Und Pillow, du hast was mitgebracht, da steckt gleich ein bisschen was drin, ne?
Jo, da steckt, glaube ich, einiges drin. Und das ist wahrscheinlich auch ein Thema, was wir in der Beurteilung der handelnden Person sicherlich noch ein bisschen mit Vorsicht genießen müssen, weil halt noch so viel gemutmaßt wird und man noch nicht genau weiß, was steckt wirklich dahinter. Aber die Rede ist von, ja, wie soll ich das Thema mal übergeordnet nennen, dem Putschversuch von Thomas Hitzlsperger beim VfB Stuttgart in Richtung Klaus Vogt, seines Zeichens Präsident des Vereins. Für die, die das Thema nicht kennen, ich fasse es vielleicht mal kurz mit meinen Worten zusammen. Ihr dürftet aber auch gerne nochmal korrigieren oder ergänzen. Zugetragen hat sich die ganze Geschichte jetzt, wenn ihr das hört, reden wir vom Mittwoch, dem 13.01., wenn ihr denn pünktlich hört. Und zugetragen hat sich das Ganze irgendwie kurz vorm letzten Wochenende oder im Laufe der letzten Woche. Thomas Hitzlsperger hat einen offenen Brief verpasst, in dem er also dann doch in seiner Deutlichkeit und Schärfe sehr, sehr außergewöhnlich den aktuellen Präsidenten des gesamten VfB Stuttgart, Klaus Vogt, anprangert, ihm vorwirft, dass er aus Gründen der Selbstprofilierung den Verein in den Ruin treiben würde. Und so weiter und so fort. Zum Verständnis vielleicht nochmal, Thomas Hitzlsperger ist aktuell Vorstandsvorsitzender des ausgegliederten oder der ausgegliederten Profiabteilung von VfB Stuttgart. Und ja, hat ihm da richtig Scheiße auf die Birne geworfen und gesagt, hör mal, du bist ein richtiger Blödmann, du musst hier unbedingt weg. Und wenn wir schon dabei sind, dann bewerbe ich mich auch direkt selber als Präsident, obwohl ich schon Vorstandsvorsitzender bin. Da wird's an der Stelle dann meines Wissens oder meines Erachtens sehr, sehr kritisch. Und das finde ich schon sehr sonderlich, weil also in meiner Wahrnehmung Stuttgart runtergegangen, zweite Liga, wieder hochgekommen, neue Mannschaft geformt, junge Spieler, talentierte Truppe, macht dieses Jahr richtig Furore in der Bundesliga, da läuft doch alles eigentlich so, wie man sich, also frag mal in Hamburg nach, ne, die würden sich wünschen, dass das da so läuft irgendwie seit 2-3 Jahren. Und dann aus heiterem Himmel kommt Hitzlsperger da angegrätscht, der ja auch eine steile Karriere hingelegt hat, ne, der ist da 2016 als, ich will nicht sagen Grüß August, aber irgendwie so eine Stabsstelle als Bindeglied zwischen Vorstand und Mannschaft oder so wurde er da in implementiert und jetzt ist er mittlerweile hochgegangen zum Vorstandsvorsitzenden. Ja, also auch das ist ja in dem kurzen Zeitraum durchaus beachtlich und jetzt prescht er da vollkommen vor und versucht sich da zeitgleich zu seinem anderen Amt, also meines, so wie ich das Ganze verstanden habe, will er das Vorstandsamt nicht abgeben, sondern noch zusätzlich Präsident werden. Und die endgültige Brisanz, die reinkommt, ist mit drin, wenn man weiß, dass in den Jahren 2016 bis 2018 mehrfach Daten von VfB Stuttgart-Mitgliedern, zumindest ist das der Vorwurf, weitergegeben worden sein sollen an dritte Personen, wahrscheinlich andere Unternehmen. Das ist zu irgendwann im Laufe des letzten Jahres, Ende letzten Jahres, glaube ich, herausgekommen. Und daraufhin hat der Präsident des Vereins, Klaus Vogt, und das finde ich persönlich auch richtig, hat eine externe Kanzlei beauftragt, die den Fall aufdecken soll und dafür Klarheit und Transparenz sorgen soll. Weil, glaube ich, gerade bei, also wie gesagt, ich arbeite ja für Vodafone und ich kann euch sagen, Datenschutz ist ein scheiß heikles Thema. Da ist absolutes Fingerspitzengefühl und ab da fortgehend Transparenz gefordert. Und hat halt diese Agentur beauftragt, oder nicht Agentur, Kanzlei, ist die richtige Formulierung, um das Ganze aufzuklären. Und Thomas Hitzlsperger wirft ihm vor, dass auch das nur aus Selbstprofilierungsgründen geschieht und dass er da viel zu viel Geld für ausgibt. Klaus Vogt wiederum sagt, du, das ist größtenteils über eine Versicherung abgedeckt, so, also wir bezahlen da gar nicht viel Geld für. Und zweitens steht seitdem jetzt so ein bisschen der Verdacht im Raum, dass ja, vielleicht nicht alle, die da in den Gremien des VfB Stuttgarts sitzen, so ein großes Interesse daran haben, dass das Thema überhaupt aufgedeckt wird und der Verdacht steht im Raum. Und ich betone der Verdacht, da müssen wir sicherlich jetzt vorsichtig sein, dass Thomas Hitzlsperger da eventuell instrumentalisiert wurde von anderen handelnden Personen im Verein, um ja vielleicht die, wie hat Rudi Assauer immer so schön gesagt, wenn der Schnee schmilzt, siehst du, wo die Kacke liegt, um genau das zu vermeiden und den Schnee da zu lassen, wo er ist. So, relativ umfangreich zusammengefasst.
Ist aber in dem Thema, glaube ich, auch gar nicht so unwichtig, weil es schon ein bisschen tricky ist. Und ich glaube, wenn wir alle nicht VfB Stuttgart-Fans sind, auch ein bisschen weiter davon weg sind. Aber, Boschi, du hast es ja auch mitbekommen haben. So, hast du genau wie ich so das Gefühl, da macht ein Verein, der sportlich gerade nach Jahren mal wieder alles richtig macht, drumherum wieder alles falsch?
Ja, voll.
Also erstmal bin ich stinksauer, dass ihr mir mal einen Witz geklaut habt. Ich wollte sagen, schön, dass du das mal kurz und bündig zusammengefasst hast.
Ja, dann bist du dran gewöhnt. Pillard neigt zu ausufernden
Monologen. Ich finde es jetzt, also ich bin ja für einen schlechten Spruch gerne zu haben. Fakt ist aber, ich bin im VfB nicht so drin, deswegen war es mehr als wichtig, dass du es mir nochmal so aufdröselst. Meine Meinung hat sich dazu allerdings nicht geändert. Ich halte gar nichts davon, wenn es, und das ist es ja vor allem jetzt vordergründig, ein Geschachere um Positionen ist und um Stühle, halte ich und habe noch nie was davon gehalten, wenn man das in der Öffentlichkeit austrägt. Das finde ich unfassbar unangenehm und ich finde auch das Timing schlecht. Ich habe mich jüngst erst in meiner WhatsApp-Fußballgruppe drüber unterhalten, da hat einer gesagt, ja, aber sowas machst du nur, wenn es richtig gut läuft. Ich sage exakt das Gegenteil. Stuttgart, ich meine, gut gespielt am Wochenende, das Vergangene, Nichtsdestotrotz, da ist ein Verein, bei dem eigentlich alles richtig läuft, in dem man viele Personalentscheidungen gerade sehr gut getroffen hat. Sven Mislintat hat ganz vorweg.
Ja, ja.
Und dann machen die so einen Schwachsinn und zerfleischen sich und stellen sich da so doof in den Regen. Ich halte das für extrem dämlich. Und du hast es zum Glück angedeutet, wenn man im Vorstand arbeitet, sich gleich dann mal so nebenbei einen Schwank aufs Präsidium zu bewerben, das hat ein bisschen was von Hybris. Und dann riecht's ein bisschen unangenehm. Und wenn der eine von der wirtschaftlichen Seite kommt und dann in das Gremium wechseln will, die wirtschaftliche Seite kontrolliert, dann würde ich gerne aufstoßen kurz.
Ja, definitiv. Ja. Das Kleingedruckte an der ganzen Veranstaltung ist ja auch, dass Hitzelsberger bisher, und da finde ich, das ist in meiner Wahrnehmung genauso gewesen, eigentlich ein super Image, das ich in den letzten Jahren aufgebaut hat. Ne? Also dieses Coming Out als Profi da recht früh und gut den Weg rausgefunden mit einer sehr seriösen Haltung als Experte sich gut aufgestellt und jetzt hier so eine Schlammschlacht zu veranstalten, offensichtlich auch nach seiner Passion vordergründig alles im Sinne des Vereins, aber so kontraproduktiv, was auch ganz interessant war, weil ich ein bisschen an Recherche gemacht habe, wirklich fast Medien durchgehend der Meinung sind, er geht da gerade eher als Verlierer raus als Gewinner.
Absolut.
Und das
absolut.
Hat er sich ja wahrscheinlich nicht so gedacht.
Also die organisierte Fanszene aus Stuttgart hat sich am Wochenende klar positioniert und sich hinter dem Präsidenten Klaus Vogt gestellt und fordert dies auch seitdem vom restlichen Vorstand und von den Gremien, das ebenfalls zu tun. Also was sein persönliches Image angeht bei Hitzelsberger, ist ein Rieseneigentor, jetzt schon.
Bevor ich mit Scheiße werfe, auf dem Marktplatz, versichere ich mich, dass ich nicht der bin, der im Käfig steht. Also sowas Dämliches, da muss man doch vorher, wenn er doch so clever ist, und ich bin deswegen ein bisschen irritiert, weil ich den Hitzelsberger auch eigentlich immer für einen cleveren Typen gehalten habe, gerade weil er so ein bisschen eine Weitsicht auf Sachen hatte, nicht so in diesem Betrieb Fußball versackt ist, so hatte ich das Gefühl. Wie kann man sich nicht absichern, was die Basis sagt? Wir sagen, der Fan, gut, ich meine, dass die Funktionäre die Fans vergessen, das wissen wir leider schon seit ein paar Jahren, aber bei so einer Sache, wenn ich mich so weit rauslehne, da muss ich zusehen, dass das Fensterbrett trocken ist und ich nicht abrutsche und runterfalle. Und das ist, glaube ich, gerade passiert.
Es gibt ja Gerüchte, wonach er sich so ein bisschen instrumentalisiert haben lassen soll. Also, und da kommt ja dann das zweite Punkt, was wieder zu dem ursprünglichen Thema gehört, dass Stuttgart gut aufgestellt ist und ja auch strategisch offensichtlich eine Mannschaft gut zusammengestellt hat, die in dieser Saison noch überraschen kann, definitiv, aber jetzt mit 21 Punkten nach 15 Spielen nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Da kann man, glaube ich, jetzt schon einen Deckel drauf machen, egal wie das da drumherum läuft. Aber es ist ja wie hausgemacht, dass durch nächste Wahlen, und ich glaube im März oder so ist die Präsidentenwahl, quasi für die nächste Saison bis dahin ein Vakuum entsteht und dann du schneidest ja nicht nur einen Kopf ab, wovon hier gesprochen wird, sondern darunter sind ja auch ganz viele Leute dann verstimmt und dann brichst du die Hälfte der Leute weg, die vielleicht gerade dafür sorgen, dass dieses Gerüst steht. Also,
ja. Aber von wem denn instrumentalisiert? Erstmal ist er ein erwachsener Mann. Und von wem denn instrumentalisiert? Das wüsste ich gerne mal. Also wer hat denn da Aktien dran, den nach vorne zu laufen?
Ja, also konkrete Namen habe ich da in der Recherche auch nicht gefunden. Aber Fakt ist ja, dass gewisse Personen im Verein involviert sein müssen in dieser Datenschutzgeschichte oder in dieser Datenweitergabegeschichte. Und das ist halt gerade so der Verdacht, der im Raum steht, dass da in der Richtung, was passiert ist, nochmal, ich betone, ist ein Verdacht, ne? Aber auch erwachsene Menschen kannst du instrumentalisieren, ne? Du weißt ja auch nie, also wenn es wirklich mal in so eklige Bereiche geht, und es ist sehr gemutmaßt zugegeben, aber man kann ja auch mal gegen einen erwachsenen Menschen was in der Hand haben, ne? Wo der vielleicht auch ganz froh ist, dass das dann im Rahmen der Geschichte nicht rauskommt. Oder vielleicht ist er auch selbst beteiligt, ne? Also ja, aber was soll ich dir sagen? Also das ist jetzt sehr viel Mutmaßung und so, da können wir jetzt lange drüber reden und werden nicht zum Punkt kommen. Also Fakt ist, und es wird gerade geprüft, ob die Statuten des VfB Stuttgart e.V. das überhaupt zulassen, ja, dass jemand Vorstandsvorsitzender und gleichzeitig Präsident des Gesamtvereins ist. Sollte das der Fall sein, müssen aus meiner Sicht diese Statuten also grundlegend überarbeitet werden. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Das ist das eine, das ist das, wo ich ganz große Ohren gekriegt habe, dass sowas überhaupt in Erwägung gezogen wird, dass es möglich ist. Und zum anderen hast du einen riesen Image-Schaden für den gesamten Verein, den hat nun mal er initiiert durch seine öffentlichen Aussagen. Klaus Vogt hat darauf schon geantwortet, in einer ähnlichen Schärfe, also die beiden werden sich nicht mehr grün, haben jetzt auch schon ein Treffen hinter sich, wo sie sich am Tisch gesetzt haben, versucht haben, das, wie war der O-Ton, wie Männer aus der Welt zu klären.
Auch eine ganz unangenehme Formulierung übrigens, ne? Was hast du da mitgebracht?
total gut zu trinken hatte.
Ja, ne,
ich habe ein glutenfreies Spiced Ginger Beer, botanisch gebraut, 1905 aus, weiß ich nicht.
Schon über 100 Jahre alt, die Flasche, nicht schlecht.
Hollows Fentiments heißt das, noch nie gehört.
Krass, eben griechisch, jetzt,
ne? Ich trinke mich durch komplett Europa heute Abend, ja, mit euch. Genau.
Da, wo Schalke hingehört. Aber,
erste Runde Bukarest, zweite Runde Rom.
So genau, habe ich letztes Mal auch gesungen.
Ja, genau. Naja,
aber Fakt hast, du hast halt einen riesen Image-Schaden, A, für den Verein, und wenn du jetzt mal ein Stück weiter denkst, A, hast du, Nico, gerade schon die Wahlen im März angesprochen, die organisierten Fans fordern, diese zu verschieben, so, weil die der Meinung sind, und das sehe ich vielleicht ähnlich, dass unter den aktuellen Voraussetzungen und mit den Knirschgeräuschen da gar nichts abgestimmt werden sollte, erstmal, bis sich das beruhigt hat. B, wenn die beiden offensichtlich so zerstritten sind, wie willst du denn zukünftig was aufstellen, wo beide wieder miteinander arbeiten? Also einer von beiden.
Gar nicht. Einer ist weg. Einer ist weg.
So.
Punkt. Hat er erreicht. Also er hat auf jeden Fall erreicht, dass einer von beiden weg ist vom Lohnzettel. Das Problem ist wahrscheinlich er.
Ja.
Wo sollen die denn nochmal Vertrauen füreinander haben? Das ist doch nicht mehr da. Der eine hat den anderen bespuckt, der andere hat den anderen in den Dreck gezogen. Die können nicht mehr, also im Sinne des Vereins, jeder beim VfB müsste jetzt alle Alarmlampen anhaben und sagen, einer von beiden muss jetzt freiwillig gehen.
Ja.
Ich glaube, das wird auch irgendwie in der Extreme dann passieren. Und dann bleibe ich ja bei, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn einer geht, gehen mit dem nicht nur er, sondern auch noch andere Verbündete. Und dann bricht der ganze Verein wieder auseinander. Mhm. Und dann kommt dazu noch, dass wenn man sich die Mannschaft anguckt, wie sie bisher performt, wird er ja eine Truppe haben. Sehr gut.
Ey, das ist richtig lecker, Freunde. Entschuldigung, ich bin gerade so begeistert. Es ist unfassbar lecker. Fentimans mit so einem Schäferhund oben drauf. Braunes Logo.
Ja. Klingt ja schon fast wie Fentimans, klingt ja fast wie Feltins, deswegen muss das ja schmecken.
Aber um letzte Sätze noch zurückzubringen hier für das Ganze, wenn man sich dann noch vorstellt, dass mit, keine Ahnung, wie heißt der, Wamman
Gituka,
genau, dem Silas da, dem Kalacic, allein um den Klimovic, da sind so viele Leute im Kader, hinten Anton, die alle, also ob die noch ein zweites Jahr da spielen, das lassen wir abwarten, ne? Und wenn der Verein dann außenrum noch auseinanderbricht, dann wird's schwierig. Also inklusive dem Trainer halt. Mal gucken, ob der irgendwann noch eine Rolle dabei spielen wird, der Matarazzo Pellegrino. Ich bin gespannt. So oder so, wir werden es nicht lösen heute, aber es ist auf jeden Fall eine wunderbare Steilvorlage für jeden Verein da draußen, der recht erfolgreich ist und sich selber ins Knie schießt. Kann sein.
Bevor wir den Verein wechseln, man muss hier nochmal sagen, es kann nicht anders sein. Sven Mislintat hat ein phänomenales Händchen. Und wenn es um das Etablieren eines Kaders geht, ist der, der ist ein Magier.
Ja.
Und es gibt zwei Namen. Ähnlich, ja. Es gibt zwei Namen dieser Art, die immer in der Bundesliga kursiert haben. Der eine war Mislintat, der andere war Reschke. Die offensichtlich viel Ahnung von dem haben, was sie da machen.
Mhm.
Dazu kommen wir später.
Du musst halt immer voraussetzen, dass so, damit ein Magier arbeiten kann, muss er auch einen Zauberstab und ein paar Utensilien haben, die dann sich in dem Bundesliga-Verein Pulver.
Genau. Pulver. Jedenfalls sollte der Zauberturm nicht auf Sand gebaut sein.
Ja, genau. Oder auf Würsten.
So. Und da wird es dann an der Stelle schwierig, ja.
Okay, aber ich bin gespannt, wir beobachten es weiter, mal gucken, vielleicht kommt es irgendwann wieder hier auf, weil wir erzählen, es gab Massenschlägereien bei der Präsidentenwahl vom VfB Stuttgart.
Aber lass doch nochmal schnell abstimmen. Ich bin dafür, also ich habe für mich der große Verlierer auf jeden Fall Hitzlsperger.
Ja, da sind wir jetzt, glaube ich,
alle. Ja, also so Stand heute, ja, ich wüsste nicht, was sich daran jetzt nochmal groß ändern sollte, aber das ist halt total schade, ne? Weil ich glaube, sind sie auch alle einig, dass der bis hierhin einen riesen Job gemacht hat, ne? Und ey, keine Ahnung, wo der Anflug von Übermut herkam, aber naja, also Rieseneigentor und sehr schade drum. Also am Ende leidet halt der Verein, ne?
Bei mir bleibt ein riesengroßes Warum immer noch stehen und dafür brauche ich noch Antworten.
Ja.
Vielleicht braucht er Erzeugen, aber dann stecken wir auch nicht tief genug drin wahrscheinlich.
Ja, wer weiß, was da alles noch passiert. Ich habe was mitgebracht, was relativ simpel und einfach ist, weil ich aber gedacht habe, weil wir in der Runde sind, macht es Spaß, darüber zu reden. Und zwar bin heute zufällig darauf gestoßen, dass Haaland 25 Ligaspiele gemacht hat in seinem Leben mit 25 Hütten, die er gemacht hat. Also ungefähr so wie Pillard in seiner ersten Kreisliga-Saison. Wusstest du eigentlich, wie viele Spiele Pillard in seiner Karriere gemacht hat?
In der Kreisliga?
Ja. Ja, Kreisliga.
Ja?
Ja, eins nicht, das wäre zu lächerlich. Du hast genau 3 Kreisligaspiele gemacht.
Ne?
Über 1400 und nur die. Und
das Laber sind nur, nicht.
Und das sind nur die Einsätze über 90 Minuten. Das ist noch nicht die dabei, wo ich nach dem Spiel noch bei der zweiten Mannschaft ausgeholfen habe. Ne?
Und weißt du, den Quatsch erzählt er mir hier seit 2 Jahren und das glaubt mir keiner, also, außer er selber.
Ich seit 2 Jahren muss ich hier betonen, dass ich nicht an diesem Podcast teilnehme, um meine Reputation zu diskutieren oder irgendwie in Frage stellen zu lassen.
Hat man denn schon mal deinen Spielerpass gesehen oder ist der zufällig nicht auffindbar?
Wo liegt er denn bei uns, wenn hier im Kreis liegt? Der liegt in Duisburg.
No. Also
in der Gelsenkirchener Kreisliga, da ist nicht so
viel. Wahrscheinlich im Rathaus, so, ne? In einem goldenen Rahmen.
Beim Verband in Duisburg müsste der liegen.
Ja, ich glaube auch.
Obwohl, nee, warte mal, nee, ich bin immer noch Mitglied von meinem letzten Verein, da liegt der. Adler Feldmark, ja.
Da müssen wir da hin. Wenn irgendjemand von Adler Feldmark, wie immer das auch heißt.
Adler.
Du Adler Feldmark, genau. Adler, wenn irgendeiner hier zuhört. Kannst
kein Deutsch mehr oder was?
Ja, genau.
Feldmark ist bei uns ein Feldweg. Euer Fußballverein heißt wie ein Feldweg?
Ja. Okay.
War deiner nochmal Holzwurm oder was? Also,
wollte ich gerade sagen.
Mein Heimatverein, bei dem ich früher als Kind Flaschenpfand gesammelt habe, um mein Taschengeld aufzubessern an jedem Wochenende, da bin ich durchs Stadion gegangen und habe die kleinen Colaflaschen gesammelt und kriege immer einen Groschen dafür, so alt bin ich schon. VfV Hildesheim, Verein für Volkssport Hildesheim, die heißen jetzt VfV Borussia, das ist mein Heimatverein.
Mhm.
Ja, das wissen wir
sogar. Wo spielen Sie denn gerade?
In der Regionalliga tatsächlich.
Ja, läuft, ne? Bist du da?
Tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich habe hier sogar einen Schal. Das kann man im Podcast jetzt nicht hören, aber warte mal. Guck mal, hörst du den Schal?
Ja.
Klasse. Ich habe wirklich einen Schal. Warte, ihr glaubt mir immer nicht. Ihr glaubt mir immer nicht. Nee, ich kann dieses Misstrauen kann nicht hören. Ich höre das.
Ja, okay. Bevor du einen Schal raussuchst.
Ja, mach mal.
Ich habe übrigens auch Peter hat ja ein bisschen über dich recherchiert, hat herausgefunden, dass du in Mannheim auch studiert hast. Bist du damit kein Waldhof-Anhänger geworden eigentlich, oder?
Ich war im Kai-Benz-Stadion. Also erstmal kenne ich den Namen vom Stadion, zweitens habe ich selber gesungen, die Sonne scheint bei Tag und Nacht. Maurizio Gaudino. Das haben wir damals gesungen. Weil Maurizio Gaudino damals ja einen, ich mach mal so Anführungszeichen, einen Import-Export-Laden hatte und sagen wir mal, nicht nur einwandfreie Autoverkäufe involviert war. Und ich glaube, ein Cousin von ihm hatte dann Probleme. Ich weiß nicht, so viele Anführungsstriche ich gerade gemacht habe. Denkt euch die Sätze einfach im Konjunktiv, damit ist es nicht justiziabel.
Genau, machen wir so. Ich versuche mal wieder auf meine News zu kommen, die eigentlich ein bisschen was zum Quatschen für euch ist. Also, es ist gerade der Rekord gebrochen worden von Haaland, der damit mit 25 Toren in 25 Spielen der erfolgreichste Debütant in der Bundesliga-Geschichte geworden ist. Dazu hat der Kicker mal zusammengestellt, wie er es sonst so geschafft hat. Und ich gehe mal ein bisschen mit euch das Ranking durch, der Top 13 oder so. Arjen Robben hat 16 Hütten in 25 Spielen gemacht. Zusammen mit zum Beispiel so Typen wie Luca Toni, Harald Koa, Chicharito übrigens auch. Mhm. Aber das ist auch schon super. Oh Gott, das wird ja mal schlimmer hier. Wenn ihr wüsstet, was hier im Videocall los ist, was ist das denn?
Das ist ein T-Shirt mit den Unterschriften vom ganzen Team, Digga.
VfV ja, Borussia.
Ach so.
VfV Borussia, hab ich doch gesagt, Mann.
Ja, Hildesheim okay, da. Hildesheim.
VfV Borussia 06 Hildesheim, das ist mein Heimatverein.
Schöne Grüße nach Hildesheim. Also wie gesagt, Robben hat 16 Hütten in 25 Spielen gemacht, 17 Hütten in 25 Spielen. Übrigens Toni Polster, die Älteren von euch werden sich noch daran erinnern.
Toni. Hat er nicht auch mal so einen Song gemacht?
Ja, ich glaube ja.
Der hatte doch mal so einen Song mit Musikvideo und so. Ne? Wie hieß der nochmal? Der Toni regelt oder irgendwie so?
Keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall
Angst. Jetzt wird gepolstert.
Ja, irgendwie so.
1993 in die Bundesliga gekommen. Oh Gott.
Also gepolstert, Toni.
Das ufert hier heute noch aus.
Die haben den doch immer, wie hieß das nochmal damals, Samstagnacht, RTL, Samstagnacht, Freitagnacht, die haben den doch immer hops genommen, ne? Die haben den doch immer parodiert. Der Wieski.
RTL Samstagnacht mit Mirko Nonchef.
Lass es polstern, ich dreh durch.
Siehste?
Lass es polstern.
Der Whisky-Mixer wichste AI-Show falsch. Könnt ihr euch schon mal dran hängen? Oh Gott, oh Gott. Okay, egal, andere Thema. Ja,
Toni Polster und die fabulösen Thekenschlampen.
Thekenschlampen, genau, die fabulösen Thekenschlampen. Die arbeiten heute übrigens in Gelsenkirchen.
Ja, sehr gut. Ich gehe mal die Liste weiter durch hier stoisch und erzähle einfach ein paar Namen, an die ihr euch vielleicht noch erinnern könnt. Paco Alcácer hat in der Saison 18 Hütten in 25 Spielen gemacht.
Auch Dortmund hat auch nichts gebracht, schade.
Nee, ne, ist auch gleich wieder
weggegangen. War man nie zufrieden mit, ne? Ich habe dann irgendwie anders gesehen, irgendwie war man mit dem nie zufrieden. Die Zahlen sprechen gerade eine andere Sprache.
Ja, ich glaube, das war aber auch, weil der chronisch selber Heimweh hatte und immer, der ist ja auch immer nur in der, ich weiß das noch damals, der hat dann 18 Tore in 25 Spielen. Davon, diesen 25 Spielen, hat er aber 23 von der Bank angefangen. Ist immer in der 75. reingekommen, hat eine Hütte gemacht und ist wieder nach Hause gegangen. Ja. Hat es nie geschafft.
Der Pedas hat, weißt du, der hat immer gesagt, der Alcácer von Dortmund.
Der Alcácer, genau. Alcácer, wie diese Tiere da.
Ja, richtige Europaschnauze. Yeah, ihr habt mir bei FIFA immer den Alcácer geholt.
kennt ihr noch Christian Müller?
Nee.
Stille. Beim ersten FC Köln hat er gespielt. Und hat in den ersten
25. Haben die eine Fußballmannschaft?
Ja, genau. Ja, ersten 25 Jahren 18 Hütten gemacht.
Okay.
Ebenfalls in dieser Top-Liste. Genau wie Wilhelm Huberts, noch nie von ihm gehört. Für die Eintracht 18 Tore in 25 Spielen. Also auch zum Bundesliga-Beginn allerdings, 1963. Ebenso wie Klaus Matischak für Schalke.
Ja.
20 Hütten in 25 Spielen ist damit der beste Debütant beim FC Schalke 04 in der Geschichte des Vereins.
Hast du auch so eine Statistik auf ersten zwei Spiele von Anfang an?
Nee, habe ich nicht. Wie du dann, dann wäre Bundesliga, wer wär's dann? Dann wär's Hoppe oder was? Da kommen wir später zu.
Würde mich mal interessieren.
Ja, ja. Da haben wir ein anderes gutes Fundstück, das Peter noch rausgesucht hat. Kommen wir noch dazu. Roy Mackay, 20 Tore in 25 Spielen, hat 2003 angefangen. Das war ein guter, ne?
Ja,
super Spieler, Rakete. Sensationsspieler.
Ja.
Den vermisse ich richtig. Den fand ich auch als Typ gut.
Ja, der hat doch auch das schnellste Champions League-Tor irgendwie gemacht oder so. Ein paar 7 oder 8 Sekunden oder was für Bayern, ne? War doch Roy Mackay.
Haben sie den haben sie verpflichtet, die Bayern, nachdem er den Richard eingeschenkt hat eine Saison vorher. Wisst ihr noch, international?
Ja,
gefühlt genau. Von der Mittellinie hat er den in den Winkel reingedroschen.
Ja. Genau so einer. 78 Hütten hat er in 129 Spielen gemacht. Nicht mehr da. Timo Konecka. Konecka hat ebenfalls 20 Tore in 25 Spielen gemacht. Die gelangen ihm aber für Borussia Dortmund.
Du hast den I vergessen. Der heißt Konecka.
Ja, Entschuldigung. Ich hab das eben beim zweiten Mal schon versucht.
Ja,
für
die Chronisten unter uns und nur weil der Schalker das nicht korrigiert, weil es Dortmund ist.
Ja, Konecka.
Ich habe mein Leben noch nicht gehört. Konecka.
Horst Rubesch, 20 Hütten in 25 Spielen.
Jawohl.
Für Rot-Weiß Essen übrigens. Nur mal so, nicht für den HSV. Marek Mintal, wer kennt noch Marek Mintal?
Ja, Nürnberg-Legende.
Nürnberg, das Phantom.
Genau, das Phantom.
Und wird ganz lustig, hat 21 Tore in seinen ersten 25 Spielen geschossen. Mhm. Und dann noch 8 in den nächsten 96.
Ja. Deswegen auch
ja,
das
so
Phantom.
Viel zum Phantom. Ja, genau.
Dann war er weg. Uwe Seeler, wir kommen langsam auf die Zielgerade, Top 3. Uwe Seeler mit 23 Hütten in 25 Spielen. Natürlich für den Verein hinter der Müllverbrennungsanlage, den ich ausspreche. Und, wir sind schon auf 1. Und natürlich Erling Haaland mit 25 Hütten.
Kein Gerd Müller dabei?
Kein Gerd Müller dabei. Nicht in den ersten 25 Spielen. Aber um dann auf den Punkt zu bringen, und da kann ich mich nicht mit Pille drüber unterhalten, deswegen musst du was sagen, Boschi. Eine Granate, der Typ. Ne? Ich bin ja der Meinung, dass der, und wir reden nicht so viel über die aktuellen Spiele eigentlich, aber das Leipzig-Ding, es gibt so eine geile Szene, wie er da, irgendeiner macht Einwurf und der steht da wie so eine Krake mit allen Vieren und Backen und ist so bereit und wartet auf alles. So. Der Typ dreht einfach durch. Ich glaube, der ist einfach der Unterschiedsspieler. Oder was sagst du?
Ich habe ein Dortmund-Spiel gesehen, ich weiß jetzt nicht mehr genau welches, das habe ich mir aber getaped, beziehungsweise hier auf meinem Sky-Receiver nochmal komplett angemacht. Und nur um auf den zu gucken, und ich würde gerade unglaublich viel dafür geben, den mal live im Stadion zu sehen, weil ich den begeisternd finde. Weil der so unbeholfen ist. Der ist so, man hat das Gefühl, der hat zu viel Kraft für den Körper. Wenn so Kinder einen Schuss machen, so mit 7, 8, 9, weißt du, wenn die so einmal richtig wachsen und dann nicht genau wissen, wohin mit den Armen und so, das siehst du beim Jubeln ja auch, der weiß gar nicht, wie wird das eigentlich macht. Ich finde den von oben bis unten extrem spannend und als Verpflichtung ein Phänomen. Der hat so viel, also ich habe immer das Gefühl, wenn der so, wenn der läuft, läuft der wie die Kickers aus dem japanischen Manga, dass hinten so die Erde wegfräst. Und wenn er dann hochspringt, dann kommt so ein Blitz aus dem Himmel. Und den finde ich richtig gut. Und vor allem arbeitet der auch. Der weiß auch ein bisschen, der ist jetzt nicht der beste Verteidiger der Welt, aber der guckt auch mal nach hinten und startet vor allem am eigenen 16er, um vorne die Bude zu machen. Ich finde wenig Schlechtes über den und der wirkt auch noch nett.
Ja, ich habe irgendwie bei dem auch die ganze Zeit das Gefühl, also dass wir von dem noch sehr viel sehen werden in Zukunft, weil er, ich meine, er kostet jetzt
20?
Schon 20 Jahre, kostet jetzt schon 100 Millionen. Real Madrid, nee, Barcelona hat ihn wohl schon, hat die Verpflichtung quasi schon bestätigt, woraufhin der Berater meinte, vielleicht solltet ihr mich vorher noch einmal anrufen, kurz bevor ihr hier irgendwelche Transfers war.
Nur der Vollständigkeit halber.
Ich habe auch noch was zu sagen. Aber der ist schon, das ist schon ziemlich beeindruckender Fußballer. Und vor allem das Absurde daran ist, weil ich weiß nicht, ob wir letztes Mal darüber unterhalten haben und wem das war. Irgendwo über Salzburg habe ich mich unterhalten und darüber, ich glaube, das war bei uns in der WhatsApp-Gruppe, Pille. Von wegen, das ist ja eh ist, du bist bei Salzburg gut. Also landest du dann automatisch irgendwann bei Leipzig, aber Pustekuchen. Hm. Ich möchte gerne wissen, was bei dem Transfer passiert ist, dass Leipzig den nicht gekriegt hat.
Sie haben es jetzt ja versucht in Leipzig, indem sie seinen besten Kumpel, den Sörlot oder Sherlock oder wie er Sherlock oder wie der auch immer heißt, der bringt es nur leider nicht. Den hatte ich bei Kickbase. Ich Idiot, wollte den günstigen Haaland und habe nur Millionen in die Nässe gesetzt. Ja.
Ich habe das Fundstück übrigens gefunden, von dem du eben gesprochen hast. Das ist der berühmte Box-to-Box-Sprint von Haaland, nachdem er im Champions-League-Spiel letzte Saison gegen Paris Saint-Germain das Ding quasi von der Linie köpft, die Ecke rausköpft und dann sprintet und einfach mal
richtig. Also
auf Sancho auf den 100 Metern nochmal 30 aufholt und am Ende vorher
ist. Das ist so ein geiles Video und du siehst den Verteidiger, der so einen Tsunami auf sich zu sprinten sieht und weiß gar nichts damit anzufangen und dann hörst du nur so.
Ja.
So ist er vorbeigelaufen.
Wo wir bei Sound sind. Ne? Also Nico, du weißt, über Haaland kannst du mit mir auch sprechen. Der trägt halt dummerweise das einzige falsche Trikot so oder das falscheste, was er tragen kann. Aber auch das wird kein Dauerzustand sein. Der Typ ist eine absolute, ja, ist ja so, machen wir uns nichts vor. Also, ne, wenn er danach noch ein deutsches Trikot trägt, dann ist das rot, aber ich glaube auch das wird nicht geschehen. Das ist eine absolute
Grün-Weiß wird es nicht sein.
Nee. Das ist eine absolute Naturgewalt. Du merkst, wie der auch Spaß an dem hat, was er macht. So für den gibt's nichts Größeres als Fußballspielen. Er merkt auch immer so, wirkt auch immer so ein bisschen, ich will ihm jetzt nichts Böse, blöd im Kopf, als wenn er nur seinen eigenen Namen aussprechen kann und schießen. Das reicht aber und sind die besten Voraussetzungen für einen guten Stürmer. Und ja, absolut. Also wenn wir von der Generation nach Messi und Ronaldo reden, Mbappé und Haaland und danach erstmal eine ganze Zeit gar nichts. Und auch gegen Paris, aber im Hinspiel, da gibt's, ich glaube, Paris führt 1-0 in Dortmund und Haaland macht dann das 1-1 und das 2-1 und das 2-1. Da kriegt er irgendwie einen Pass und nimmt den an, 18 Meter vorm 16er, guckt gar nicht zum Tor, zieht mit links ab und knallt den oben links im Winkel rein, in die eher kurze Ecke. Und der knallt oben ins Gebälk und unten nochmal ins Gebälk. Ne? Und Stadion ist halt leer, weil Anfang von Geisterspiele. Ja. So ein Scheppern habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Ich habe mich bepisst vor Lachen vom Fernseher. Ich konnte gar nicht. Das Geräusch musst du mal gucken, ob er dann.
Stimmt.
Ich habe gedacht, das scheiß Tor ist kaputt. Du, 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 du. Also Wahnsinn, wie ein Autounfall. Der Typ ist so eine scheiß Urgewalt.
Das
ne?
ist wie wenn du mit dem Flipper, oben in die Bumper reinkommst.
Ja, genau. Das hat so unfassbar gescheppert. Dieses Geräusch war so beeindruckend. Wahnsinnstyp. Und wie gesagt, der ist 20, ne? Und der wirkt als. So normalerweise hast du ja bei so jungen, talentierten Spielern kommt irgendwann das eine Loch so zu, ist ja auch normal in dem Alter. Und danach kommen sie dann in der Regel gestärkter raus als vorher. Ich glaube, bei dem wird nicht mal das kommen. Oder vielleicht dann, wenn er wirklich mal nach England oder Spanien wechselt. Wobei ich würde ihn mit dem Körper lieber in England irgendwo sehen, anstatt in Spanien.
Ich auch. Ne? Ja, auf jeden Fall.
Und ich glaube, da hätte er auch mehr Spaß. Und
war denn Barcelona?
Absolute Rakete. Und ja geil. Also macht halt Spaß.
Ja, genau. Und damit ist er auf jeden Fall auch Teil vom, bestimmt, bin ich mir ziemlich sicher, vom Team of the Year.
Team of the Year.
in seiner engeren Auswahl. Danke für die Überleitung, Herr Boschmann. denn wir haben einen Partner in diesem Format, das ist EA Sports. Und ehrlicherweise ist es bei Werbepartnern ja manchmal so, dass man ein bisschen eine Brücke bauen muss. Ja, jetzt reden wir über Werbung. Oder es ist einfach die geilste Nebensache der Welt, mit der wir uns eh die ganze Zeit beschäftigen. Und Herr Boschi, ich kann dir eine Sache erzählen. Wenn du mit Pillow zusammen über WhatsApp dich über FIFA unterhältst, na, dann kommen da auch mal so Nachrichten wie, ey Nico, du musst jetzt unbedingt das machen, weil im Transfermarkt ist der Preis und dann können wir auf jeden Fall Coins sammeln. Und dann denke ich mir immer so, schaffe ich nicht. Das ist aber der Unterschied. Deswegen habe ich auch noch 200.000 und er hat 20 Millionen. Entsprechend dreht er am Rad. Aber wir haben eine Nachricht eigentlich dieses Jahr, die in dieser Folge, die besonders wichtig ist. Pillow, ne? Team of the Year. Hast du dich damit beschäftigt?
Was heißt beschäftigt? Also ich weiß, im Januar steht Team of the Year an. Viele hatten schon vor 2 Wochen direkt zu Beginn des Jahres damit gerechnet. Da wurde aber nochmal kurz die aktuell laufende Headliner-Promo mit reingestreut. Ja, auch alles ganz nett, aber machen wir uns nichts vor. Im Januar dreht sich in FIFA Ultimate Team alles ums Team of the Year. Das Voting ist eröffnet dieses Jahr zum ersten Mal, wenn ich mich richtig erinnere, mit insgesamt 70 Nominierten, die auch, wenn ich es richtig verstanden habe und dem auch Glauben schenken soll, dass das Team dieses Mal ausschließlich über den Community Vote definiert wird. Heißt, es wurden 70 Spieler in die engere Auswahl genommen für Nominierten. Erling Haaland ist natürlich dabei und ich habe für ihn gestimmt. Und jetzt kann noch bis nächste Woche Montag, bis nächste Woche Montag, kann noch abgestimmt werden. Du kannst auf die dafür eingerichtete Homepage von EA gehen und dann aus diesen 70 Spielern deine 11 aussuchen. Ein Torwart, 4 Verteidiger, 3 Mittelfeld, 3 Stürmer. Und dann wird's, also man weiß nicht, auch ich weiß nicht, ich habe noch keine Background-Recherche an unseren internen Quellen betrieben. Ich selber weiß auch noch nicht, wann es kommt. In den letzten Jahren ging es immer auf einem Montag los und ging dann bis Ende der Woche. Dann hast du halt in den ersten 2 Tagen die Verteidigung angefangen mit den Stürmern im Packs, danach dann 2 Tage die Mittelfeldspieler, 2 Tage Verteidigung und Abwehr und dann nochmal 2 oder 3 Tage das gesamte Team. Ja, ist einer der wichtigsten Events im FIFA. Leute hustlen und grinden die ersten 3 Monate, um genug Coins zu haben, um sich einen Team of the Year-Spieler zu ergattern, stellen dann relativ schnell fest, dass sie in der Regel out of budget sind und machen dann Unmengen von Packs auf in der Hoffnung, dass einer rauskommt. Ich persönlich habe tatsächlich in den beiden letzten Jahren jeweils einen Team of the Year-Spieler gezogen. Letztes Jahr war es Matthijs de Ligt. Und davor das Jahr N'Golo Kanté, und das war eine der krankesten Karten, die ich in meinem Leben gespielt habe. Habe ich auch noch Beweisfotos von. Das war eher so ein Error-Pack. Ich glaube, dieses Pack, was ich da damals geöffnet habe, das sollte so nie zustande kommen. Da war nicht nur der Team of the Year N'Golo Kanté drin, sondern auch noch ein Inform von Eden Hazard und noch irgendeine krasse über 88er Karte. Und insgesamt waren nur 7 Spieler in dem Pack. War eine Wahnsinnsgeschichte, aber auf jeden Fall das Pack meines Lebens.
Das sind die FIFA-Momente.
Das Voting ist eröffnet und man staune. Thomas Müller ist nicht unter den 70 Nominierten, allerdings Lars Stindl.
Genau, dafür Lars Stindl. Aber ich würde gerne...
Ja, außerdem ist Kimmich nominiert und Kimmich macht jedes Mittelfeld besser in der Welt. Ich glaube, Kimmich ist einer der besten Mittelfeldspieler der Welt aktuell, kommt aus einer Verletzung zurück und steht auf dem Platz und der macht sofort Ansagen. Ja. Ich würde den, wenn ich 100 Millionen hätte für ein Team, ich würde den kaufen. Mhm.
Ja, definitiv, bin ich ganz genauso dabei. Boschi, du spielst auch FIFA, ne, oder? Hättest du Lust auf die Schnelle das Team of the Year zusammenzustellen für dich?
Also im Tor.
Das machen wir jetzt alle mal, oder?
Im Tor. Ja, das dauert aber, glaube ich, zu lange. Dann sprengen wir so ein bisschen den Rahmen.
Ich mache es jetzt ganz schnell, weil die Stürmer sind ja noch nicht freigegeben. Glaube ich.
Ich habe dir alles geschickt. Du hast jetzt bei WhatsApp hast du alle Nominierten weltweit.
Ja, pass auf. Ich mache jetzt bis zu den Stürmern, kann ich sie schon mal hinstellen. Und zwar habe ich Alisson im Tor.
Ja, warum?
Ich habe weil der Mann einfach, ich finde, der macht keine Fehler. Das ist total spannend.
Ja.
Und ich finde, dass er ein guter spielender Torhüter ist.
Und Neuer hat 24 Gegentore diese Saison.
Nee, ich finde Alisson einfach besser. Weiß ich auch nicht. Außerdem finde ich, von Liverpool gehört da auch einer hinten rein. Punkt. So. Mhm. Werden es aber gleich 2, weil Van Dijk ist auf jeden Fall meine Abwehr, der Chef. Mhm. An dem kommt nichts vorbei. Sorry, das ist indiskutabel. Dann habe ich Jesus Navas, Dann habe ich Thiago Silva.
Wie kommst du denn auf Jesus Navas? Okay.
Ja, okay, weiter. Super.
Thiago Silva?
Thiago Silva war der Einzige, der bei Chelsea gerade irgendwas kann, habe ich das Gefühl. Mhm. Angelinho ist für mich der beste Linksaußen aktuell der Welt.
Mhm. Ja.
Warte mal, ist er? Ich überlege gerade.
Linker Verteidiger.
Links, doch, linker Verteidiger.
Aber ist wahrscheinlich der offensivste Linksverteidiger, den es aktuell gibt.
Ich wollte gerade sagen, er steht extrem hoch und er ist wirklich für mich der Beste. Dann habe ich im Mittelfeld auf jeden Fall De Bruyne von Manchester City.
Jawohl.
Ich habe Kimmich.
Jawohl.
Mhm. Und ich habe, das wird dir nicht schmecken, aber ich habe jetzt, weil ich ihn gerade gesehen habe und dachte, warum nicht? Ach man, der ist ja noch da. Warte mal. Jetzt muss ich kurz gucken. Ja.
Lass dir Zeit, alles gut.
Warte.
Wenn ich übrigens nach meinem FIFA gehen würde, müsste ich Fekir nehmen, weil der mir bei Weekend League schon so einige Spiele gerettet hat.
Aber dein Weekend League ist jetzt nicht das Kriterium für Team of the Year.
Scheiße, ich muss austauschen. Sorry. Na? De Bruyne wird ersetzt durch Son.
Aha.
Niemals.
Doch. Scheiße, wir sind hier neue Spieler aufgetaucht. Warum habe ich die gerade eben noch nicht gehabt, ich Idiot? Warte mal.
Das sind die Insights, die ich liefern konnte an der Stelle.
Warte.
Weißt du was? Guck dir doch nochmal in Ruhe an. Ich kann meins, ich habe meins schon gevotet, habe ein Foto davon.
Okay,
ich lese es einfach nochmal kurz vor. Tor Neuer, beste Torwart der Welt, seit es den gibt. Verteidigung, Trent Alexander-Arnold rechts, Virgil van Dijk in der Mitte, kommt nichts dran vorbei. Auf links, ganz, ganz knapp noch vor Angelinho für mich, Alphonso Davies. Und man höre und staune, tatsächlich habe ich Mats Hummels reingevotet, aber eher so ein bisschen aus Mangels an Alternativen bei den Nominierten. Mein Mittelfeld, De Bruyne, Bruno Fernandes und Joshua Kimmich. Sicherlich, wenn Thomas Müller zu wählen gewesen wäre, wäre Bruno Fernandes rausgeflogen und Thomas Müller drin gewesen. Und der Sturm setzt sich zusammen aus, klar, Robert Lewandowski, also wenn der nicht reinkommt, ne, dann mache ich das Spiel nicht mehr an.
Ja, schon.
Kylian Mbappé und Erling Haaland.
Bei mir, dann mache ich das schnell noch vorweg, ist auch relativ einfach. Ich habe auch Alisson als Verteidiger genommen, als Torhüter genommen. In der Verteidigung, ich habe vorhin einen Fehler gemacht mit zwei Linksverteidigern, deswegen muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht durcheinander bringe. Davies, Van Dijk, Sergio Ramos habe ich genommen. Und Trent Alexander-Arnold und Mittelfeld bin ich bei De Bruyne, Kimmich und wo habe ich ihn gelassen? Bin ich doof?
Bruno.
Thiago. Ich habe mich für Thiago entschieden.
Kann man auch machen, ja.
Und im Sturm auch die drei. Aber da, das Haaland-Ding, ich glaube, ich hoffe, dass das nicht nur so ein deutscher Gedanke ist, aber doch, ich habe Haaland, Haaland, Lewandowski und Lukaku. habt ihr zufällig am Wochenende dieses geile Video gesehen, wo Haaland eine Schwalbe versucht? Dafür wollte ich ihn haben. Aber Boschi, dann bring du mal zu Ende.
Ich muss noch mal gucken, weil tatsächlich habe ich, ich muss noch mal neu ziehen. Also ich bleibe, bei meiner Verteidigung bleibe ich. Dann habe ich tatsächlich jetzt auch, das klingt jetzt ein bisschen wie kopiert, aber ist es nicht, De Bruyne, Kimmich und Thiago. Thiago hatte ich nämlich auch. Mhm. Weil der, ich sage auch warum, Thiago war eigentlich noch gar nicht in Liverpool und war schon Chef. Mhm. Das ist total krass. Das erste Spiel und er hatte die meisten Ballkontakte eines Liverpool-Spielers in der Saison zu dem Zeitpunkt. Das muss ich mal vorstellen.
Ja, das ist schon krass.
Und vorne Erling Haaland, Lewandowski und ja, tut mir leid, aber ich nehme ihn, Mo Salah. Den finde ich einfach sensationell, den Mann.
Da ist es so, da ist es, glaube ich, auch so eine Hin- und Her-Frage. Ne? Also es gibt noch so ein paar. So wenn du zum Beispiel italienische Liga gucken würdest, dann würde jetzt wahrscheinlich das Fassungslosigkeit aus dem Gesicht fallen, weil du sagst, warum nicht Immobile, der sich da durch die Liga bombt.
Ja, aber ich habe schon, schon Dortmunder.
Aber der macht's halt nur in der Liga, ne? Und ich glaube,
genau.
Entscheidet. Du, ich kann dir jetzt aber mal, jetzt haben wir alle das, wofür wir gewotet haben oder voten würden. Ich mache jetzt mal eine Prediction und sag dir, wie es am Ende ausfallen wird, weil wenn die wirklich nur das Voting der Community zählt, dann wird sich die 11 durchsetzen, von der die FIFA-Community erwartet, dass die Karten, die dann im Game rauskommen, die krassesten sind. So, nicht wer die besten Leistungen gemacht hat übers Jahr, sondern welche. Du weißt halt, dass eine Bruno Fernandes-Karte, die wird krasser zu spielen sein als eine Thomas Müller-Karte aufgrund der Stats, die vergeben werden. Ja. Deswegen meine Prediction im Tor Alisson. Innenverteidiger Van Dijk, safe, brauchen wir nicht drüber reden. Den zweiten, keine Ahnung, ist keiner mehr dabei von den Nominierten, wo du sagst, okay, das wird die überkrankeste Karte. Links wird's Davies, rechts wird Trent.
Das Mittelfeld wird De Bruyne, Bruno Fernandes und Joshua Kimmich sein, bin ich mir ziemlich sicher. Und im Sturm wirst du auf jeden Fall, auf jeden Fall Mbappé drin haben, der ja schon in seiner Gold-Variante dieses Jahr in FIFA das Nonplusultra ist.
Ja, weil er auf dem scheiß Cover ist, Alter.
Ja, die Karte ist einfach krank.
Ja, ich krieg nur so Gegentore von dem, ne? Also ich kann das
ja,
nicht
ja,
verstehen.
Ja, es ist, also ich werde jetzt ums Team of the Year rum auch mein Team upgraden und da spielt er auch eine feste Rolle drin und das wird überkrank mit Eusebio, Lothar Matthäus und hast nicht gesehen, aber kommen wir dazu, wenn es soweit ist. Und ich glaube ja, also ich sehe tatsächlich eine Chance, dass Robert Lewandowski nicht dabei ist, weil die Karte nicht so interessant wird wie die von Ronaldo, Messi, Mbappé, Neymar und so weiter und so fort. Wobei ich glaube, Neymar, ich glaube, der war gar nicht nominiert, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich sage.
Doch, Neymar ist nominiert.
Ja, okay. Aber ich sage Prediction: Mbappé, Ronaldo und Lewandowski. Weil ich
aber
glaube.
Das ist doch
auch
scheiße, Alter. Also, ärgert mich.
Ja, so ist es. Ich glaube, ich will keinem was unterstellen, aber ich persönlich behaupte, sollte das Fan-Voting oder das Community-Voting am Ende kein Lewandowski-Team of the Year hergeben, dann wird EA so tun, als wenn und trotzdem ein Lewandowski. Und es hat er sich ja auch verdient, also machen wir uns nichts vor, ne? So, Punkt. Also wenn es einer verdient hat, ganz vorne weg. Wenn es eine Kapitänsbinde zu vergeben gibt in dieser Elf, dann bitte Robert Lewandowski.
Ja, also so oder so eine lustige Sache. Ich merke, dass ich dadurch auf jeden Fall auch ehrlicherweise wieder ein bisschen getriggert bin und mich, glaube ich, demnächst auch mal wieder in eine Weekend League jagen werde.
Was kosten so ein Team? Könnt ihr das überschlagen, was das kosten würde?
Also das, was ich mir jetzt zu Team of the Year zulegen will, da bin ich bei, ich denke schon, dass die Preise noch ein bisschen fallen werden jetzt vor Team of the Year, aber so unter 8 Millionen wird das nicht stehen.
Eine Schlacht, ey.
Du kannst ja aber auch ein Team für eine halbe Million zusammen.
Spielst du? FIFA Ultimate Team?
Ja, aber ich möchte meine Footmannschaft hier nicht preisgeben, die ist schäbig.
Ja, dann ich habe mich
bei der 21er habe ich mich schlichtweg noch nicht drum gekümmert. Ich hatte wirklich gar keine Zeit. Ich will ja auch nicht groß angeben. Ich habe ja die PS5 zu Hause.
Angeber. So eine Scheiße.
Und trotzdem hatte ich noch nicht so viel Zeit. Ich muss sie einfach nur angucken und bejubeln, dass ich sie habe.
Ja, danke schön.
Und alles
dafür. Dankeschön. Und erzähl es noch ein paar Leuten. Genau.
Gibt's sie jetzt mittlerweile wieder? Ich weiß gar nicht. Ich habe mich gar nicht mehr drum gekümmert.
Nee. Ach, das weiß ich nicht. Ich hatte sie so früh, da habe ich mich dann nicht mehr gekümmert.
Ja. Und jetzt leg noch mal oben drauf, dass du nichts dafür bezahlt hast, sondern dass sie geschickt bekommen hast.
Ja, sowieso nicht. Das ist ja sowieso schon mal vorausgesetzt. Das würdest du auch nicht tun, lieber Nico.
Aber, ja, genau. Aber ich habe sie nicht gekriegt. Ich bin jetzt noch sauer.
Ja, ich auch nicht. Ich weiß aber ich weiß, was der meint. So, ich weiß auch nicht, was bei mir im Westflügel los ist hier im Anwesen, von daher. Um manche Sachen kümmert man sich halt nicht so.
Man verliert auch manchmal ein bisschen den Überblick vom Personal, ne? Also man
absolut,
weiß gar nicht.
Absolut.
Wer von den 40 ist jetzt für den Spielraum zuständig?
Ihr seid ein paar Spinner, seid ihr. Okay, damit fordere ich dich hiermit auf eine Partie FIFA heraus.
Okay, was ist denn in der 21er Version der Dragback vom 20er? Also
der Dragback.
Was ist das Ick?
Der Dragback.
Immer noch? Mhm.
Der Dragback und was dieses Jahr ganz, ganz hart reingekickt hat, sind ganz simple Übersteiger.
Ah, krass.
Ab einem gewissen Niveau, ab Gold 1 oder Elite.
Ab meinem Niveau.
Nee.
Und immer noch kurzer Pfosten?
Du, Schießen ist dieses Jahr, schieß einfach, ist drin. Auch der Weakfoot ist bei Vibe nicht mehr so relevant wie in den Jahren davor.
Mhm.
Ja, also das ist tatsächlich, du ballerst die Butzen rein wie sonst was.
Gib mir 2 Wochen, Nico, und dann geht's los.
Alles klar, hiermit vereinbart. Vielleicht wirst du dann auch irgendwann bei uns Typ der Woche. Dafür hat sich der Kollege Pillard diesmal einen anderen Kollegen ausgesucht.
Ja, absolut. Warte, ich wollte noch, bevor wir switchen, ich wollte noch kurz sagen, die 17 Siege in der Weekend League habe ich übrigens hier vor Weihnachten, war das nochmal bestätigt. Ne? Also es war kein, danke. Wollte nochmal kurz der Vollständigkeit halber in den Raum werfen, weil ja hier gewisse Individuen, die hier regelmäßig an welchen Talkrunden von uns teilnehmen, da in den Raum gestellt haben, weil das ein Zufall war. War es anscheinend nicht und der Sturm auf Gold 1 mit 20 Siege ist in der Vorbereitung. Schauen wir mal, was daraus wird.
Gut. Ich bin gespannt. Wie viele Siege holst du, Boschi? Wo stehst du so?
Weekend League? Kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal eine Weekend League gespielt habe.
Okay, alles klar. Weil ich habe 16 Siege.
Einmal. Was auch nicht schäbig ist.
Nee, er hat auch nur einmal. Die Woche danach hat er Silber geschwitzt.
Nee, 14, ne?
Aber mit 4 Spiele noch übrig und nur 10 Siege. Und ich so,
ja, und vier Spiele gewonnen.
Zu. Ich immer Kommentare geschickt, Sprachnachrichten, du alten Silberschwitzer, du mach ihn 1-0 geführt, mach ihn dicht.
Ja, genau, wieder mich immer unten halten will, ne?
Nein, gar nicht.
Komm. Wir sind schon lang heute. Typ der Woche.
Ja, wer könnte auch andere sein? Weil ich leite mal ein mit den Zitaten, die dieses Wochenende über ihn geschrieben wurde. Ich suche hier gerade mal ein paar O-Töne raus, die ich rausrecherchiert habe. Und dann kommen wir im zweiten Step dazu. Was hat er denn dafür gemacht, um diese
Kommentare zu bekommen? Sollen wir raten oder können wir nicht raten?
Ich weiß es, deswegen mach mal. Du sagst, was gesagt wurde und er ratet, wer es ist.
Ja, es ist aber einfach. Punkt ist in seinem Verein, ich sage jetzt nicht welchen Verein, Punkt ist in seinem Verein zu einem mythologischen Helden aufgerückt, halb Mensch und halb Gott.
Leo.
Nee. Ist nicht bei uns. Nee? Allein seine Präsenz genügt, um seinen Verein um die Schwingungen seines Vereins zu steigern, schrieb die italienische Tageszeitung La Repubblica über den Stürmer. Der 39-Jährige wurde beim ich habe noch einen zweiten Kommentar. Der alte Löwe ist zurück. Auch wenn er nur wenige Minuten spielt, Zlatan hebt die Stimmung des gesamten Teams. Also der wird hier mit Zlatan auf dem Platz hätten wir in den vergangenen Wochen einige Spiele gewonnen können, in der wir unentschieden geholt hätten. Er hat uns sehr gefehlt, seine Anwesenheit stärkt uns.
Prinzip übrigens immer ins Team of the Year wählen.
Grundlegend, absolut.
Als ich die Karte hatte, habe ich sie mir auch direkt in mein Team gestellt.
So ein Extrawert für Cheffigkeit. Cheffigkeit 99.
Das muss aber der Wert sein, mit dem du Geschwindigkeit 26 überbieten kannst.
Nur durch Präsenz andere lähmen.
Ja, genau, irgendwie so.
Also nochmal, der wird hier von einer richtigen, auch sehr seriösen Tageszeitung als halb Mensch, halb Gott beschrieben, ja, und das, was er dafür gemacht hat, ist nach 11 Spielen Verletzung in der 85. Minute wieder eingewechselt zu werden und wieder da zu sein. Das war's. Also der hat irgendwie nicht ein Tor geschossen oder irgendwas Krasses gemacht oder so. Der wurde einfach in der 85. Minute eingewechselt und hat da seine 5-6 Minuten runtergespielt. Das reicht, um die römischen Zeitungen in Ekstase zu versetzen und ihn als Halbgott zu bezeichnen. Den Status musst du dir erstmal bearbeiten. Deswegen eigentlich jede Woche Typ der Woche. Zlatan.
Selbst die römischen Tageszeitungen sind froh, dass der für Milan wieder spielt. Das wundert mich aber.
Ja. Hat mich gerade auch ein bisschen irritiert, aber ist tatsächlich so.
Also ich muss sagen, dass, wo wir vorhin von Erling Haaland wegen Naturgewalt, aber dieser Mann ist ja nun wirklich ein Phänomen. Egal wo der ist, schlägt der ein, und zwar ja nicht nur fußballerisch, sondern auch mit all dem, was er so mitbringt, die Gottvergleiche und die Ansagen. Er ist ja wirklich vom Himmel entsandt, um Fußball ein bisschen spannender und attraktiver zu machen. Müsste man permanent dankbar sein, dass es so eine Krachlatte überhaupt gibt. Mit so viel Hybris, Selbstverständnis und Eitelkeit und gleichzeitig trotzdem so cool. Ich erinnere mich noch, wie er seinen Kollegen aus der Mauer rausschubst. einfach nur, der Typ ist, und niemand ist sauer, weil er tatsächlich immer Angst hat, dass er eine Schelle fängt. Also egal wer, Trainer, Funktionär, Mitspieler oder irgendwer, man hat immer so leicht den Verdacht, gleich setzt es ein. Das mag ich
ja. Ich muss, jetzt haben wir schon ein paar Mal hier gemacht, der ist, glaube ich, auch Typ des Jahres oder bei uns definitiv immer, in diesem immer. Podcast gefühlt. Die Geschichten über die Anzeigen in der Los Angeles Times über, oder wie die Zeitung hieß, für Hallo, ich bin da und jetzt bin ich weg, ihr könnt wieder Baseball gucken.
Go
back to watch Baseball. Sind genauso legendär, wie aber auch eigentlich alles andere, was der gemacht hat, und da bin ich voll dabei. Und ehrlicherweise, wer es bisher immer noch nicht gehört hat, sollte sich die Biografie anhören, weil auch die zeigt klar auf, dass er alles richtig und alle anderen immer alles falsch gibt, inklusive Pep Guardiola, dem Honk,
dem Philosoph mit seiner Scheiße für fortgeschritten.
Ja, genau. Auf jeden Fall ein Typ der Woche, der auf jeden Fall gilt. Und ich habe diese Woche einen Typ der Woche, der finde ich auch eigentlich schon seit vielen Wochen für mich immer wieder Typ der Woche ist, weil er die Scheiße durchsteht, die da mit ihm gemacht wird. Bakary Jatta vom HSV. Und das sage ich als Werder-Fan. Bin nach wie vor über diese Kampagne, die da wirklich stattfindet, fassungslos und immer wieder empört darüber, wie eine Tageszeitung mit 4 Buchstaben, die ich eh schon gefressen habe, wie jeder andere wahrscheinlich auch, nicht aufhört, versuchen zu wollen, auf Seite 1 Niveau die ganze Zeit zu klären, in einem Land, in dem wir uns im Moment befinden, mit dieser Stimmung, um zu klären, dass Bakary Yatta doch tatsächlich Bakary Daffee sei, weil es jetzt auch Studien gibt, wonach
Who
Bilder...
Who cares, Alter?
Ja,
who
genau.
Cares?
Jetzt sind Bilder aufgetaucht. Ja, jetzt sind Bilder aufgetaucht. 98% Übereinstimmung und es muss also sofort ein neues Gutachten erstellt werden. Seit 2 Jahren hören sie nicht auf. Und das Entscheidende ist, seit 2 Jahren gibt es aber nichts, was darauf hinweist, dass sie wirklich sagen können, stimmt, es ist eine andere Identität. Und in Wirklichkeit ist er gar nicht 22, sondern 25. Und das Kleingedruckte, wie du schon sagst, who cares, ja. Alter.
Aber ich wollte gerade sagen, also der springende Punkt ist, so guck mal, so tief wie du da drin bist, bin ich gar nicht drin, weil wenn ich sowas sehe, dann klicke ich in der Regel nicht drauf. Aber selbst wenn, was ist denn dann? Was ist denn der Grundgedanke dahinter?
Wenn ja, man muss an der Stelle...
Ich verstehe die Agenda auch nicht. Die Agenda ist, dass sie irgendeinen haben, den sie nerven können. Weiß ich nicht, ob der Bild Hamburg gerade langweilig ist, aber ich...
Da ist auf jeden Fall irgendwas im Hintergrund, was man nicht genau einordnen kann. Irgendwas muss da zwischen HSV und Bild-Zeitung passiert sein. Auf jeden Fall hat die Linksfraktion in Hamburger Senat jetzt so einen Fragenkatalog mit Einzelfragen gestellt, an die Bürgerschaft eingereicht, um mal zu klären, was denn eigentlich los ist, weil jetzt noch besonderte Gutachten eingereicht werden, um nochmal wieder eine neue Runde zu machen, weil es ein Gutachten der Universität Freiburg gegeben hat, das Bewegungsabläufe vergleichen soll und bla bla bla. Und am Ende reden wir davon, dass am Ende ein Typ Fußball spielt, nichts anderes gemacht hat, als hierher zu kommen, um aus seinem Leben offensichtlich etwas Besseres zu machen und wahrscheinlich mehr Steuern zahlt als, naja.
Ich frage mich, diese Aktion bindet so viele Ressourcen, dass ich nicht verstehen kann, dass einer der beteiligten Akteure wirklich Interesse daran hat. Was soll das denn? Warum ist da jetzt die Uni Freiburg und sagt, jo, da gucken wir mal, ob es der sein. Das raff ich gar nicht.
Ja,
es will mir nicht in meinen Schädel, warum man den Mann nicht einfach mal in Ruhe lassen kann. Die sollen sich Gedanken machen, wie wir Corona bekämpfen und Ende. Aber doch nicht gucken, ob einer jetzt irgendwie 4 Jahre älter ist und irgendwie ein Cousin. Wenn der da jemanden umgebracht hat, okay, bitteschön.
Dann soll er auch bestraft werden. Aber
so, aber lass den Mann doch einfach in Ruhe.
Nein.
Nee, ich sag das einfach nur wahllos, wahllos in den Raum gestellt für irgendwas, was möglicherweise ad oder ähnliches begründen könnte, ähnliches Verhalten, Recherchegier. Von wem reden wir denn hier? Das ist doch keiner, der jetzt irgendwie das Bernsteinzimmer geklaut hat und mutmaßlich irgendwo in Pinneberg gerade vergräbt.
Also, wie gesagt, ich sehe das halt genauso. Ne? Ich verstehe den Grundgedanke dahinter nicht, weil selbst wenn dem so sein sollte, worauf halt, wie Nico gerade schon gesagt hat, ja offensichtlich nichts hindeutet, also was haben wir denn dann gewonnen, wenn das dann rauskommt? Also ist doch dann Jacke wie Hose. Ne? Also ich kann nur sagen, wenn Bakary Yatta, wenn du zuhörst und das wird dir da in Hamburg zu bunt, komm hier bei uns auf Schalke, wir bei uns ticken die Ohren eh anders, da geht dir keiner auf die Nüsse. Dat. Wir haben ja ein, zwei arabische Anlaufstellen, die regeln solche Themen ganz unkompliziert.
Oder er kann auch in Bremen anfangen, wenn er auf Hamburg keinen Bock mehr hat.
Ja, das Lustige ist, der war ja in Bremen, ne? Der war in Bremen am Probetraining und ist dann zum HSV weiter. Siehst du, auch wieder ein Grund, warum man das nicht machen sollte. Fußballerisch sollte man die A1 nicht nach rechts. Jetzt gebe ich dünnes Eis. Egal. Aber das haben wir nämlich bisher noch nicht gemacht. Wir sind schon viel zu lang, Alter. Das tut mir voll leid, Bosch. Ich hoffe, du hast noch ein kleines bisschen Zeit.
Wieso sind wir jetzt zu lang? Achso, haben wir eben
Zeit? Ja, weil ich Boschis Zeit nicht überstrapazieren wollte. Ich habe ihm gesagt, wir machen eine Stunde und jetzt sind wir hier schon über eine Stunde drüber.
Ja, dann mach doch.
Aber wir machen weiter und es geht natürlich noch kurz um den Blick in unsere Vereine.
Da wird nicht kurz.
Oh, ich befürchte es auch. Ich glaube, ich mache es so, wir fangen mit Bremen an und dann steigst du einfach raus. Irgendwann gehst du einfach machst einfach aus, wenn du nicht mehr willst. Da ich das ja jetzt nicht machen darf oder nicht machen will, kannst du für mich übernehmen und kurz die Gesamtlage des Vereins aus deinem emotionalen Blickwinkel beschreiben, wie es unserem großen SV Werder geht?
Gerne, mache ich. Ich muss immer überlegen, wo ich anfange. Ich fange mit dem Tagesgeschäft an. Das 1-1 Leverkusen war fast ein bisschen wenig. So wiedergestanden als sonst. Trotzdem immer wieder ein paar individuelle Fehler, bei denen ich mir nicht erklären kann, warum man dann im Kopf nicht wach ist. Wir brauchen Füllkrug wie die Blumen, die Sonne, offenbar.
Definitiv.
Und das tut mir unendlich leid für den Josh. Aber Josh macht einen Fehler. Josh ist tatsächlich zu viel Teamplayer. der arbeitet so viel defensiv, dass er vorne einfach keine Energie mehr hat und nicht in die entscheidenden Räume kommt. Der hängt immer hinten rum und holt sich den Ball. Und wenn er dann vorne ankommt, ist er zu müde, um den noch zu schießen. Und dann geht er irgendwo hin, der kriegt da kaum Schuss auf den Kasten. Der geht immer nur Richtung Endlinie oder Richtung Torauslinie, aber nie auf den Kasten. Ansonsten arbeitet und ackert der. Das tut mir tatsächlich um ihn sehr, sehr leid. Und ich finde auch, dass er, man sieht man ja auch, die Physis ist größer geworden. Allerdings, wie gesagt, das 1-1 ist, wie ich finde, glücklich für Leverkusen gewesen. Dieses vermeintliche Handspiel in der Nachspielzeit, das habe ich nicht gesehen. Für mich ist das dann am Ende ein okayes 1-1, aber fast ein bisschen wenig. Den Dreier hätten wir gerne gebraucht. Aber es passieren ja ganz andere Sachen gerade in Bremen, die wirklich, sagen wir mal, ein Novum sind. Yuya Osako gehörte nicht zum Kader. Mhm. Das ist ja bei uns schon, also das ist, damit hätte ich ja schon gar nicht mehr gerechnet. Und vielleicht ist das ein Zeichen, dass A, es einen Interessenten aus Fernost gibt, aus dem Land der aufgehenden Sonne, der dann vielleicht wirklich nochmal sagt, pass auf, wir nehmen den Lohn jetzt und tschüss. Vielleicht sollten wir das mal tun, um die Kasse ein bisschen aufzubessern, denn wir wissen alle, wir haben kein Geld. Und wenn ich sage, wir haben kein Geld, dann meine ich, wir haben kein Geld. Es tut mir um Julia auch leid, aber der Mann ist ein laufendes Phlegma. Der startet 5 Minuten super und danach taucht er 85 Minuten ab und so einen kannst du nicht gebrauchen. Augustinsson läuft so ein bisschen hinterher, ist ja trotzdem noch unser bester Vorlagengeber. Wir haben zu viele Leute abgegeben. Klaassen war der zweitbeste Torschütze, die anderen beiden verletzen sich. Rashica ist ein gebrochener Mann, der tut mir wirklich ein bisschen leid. Ich war erst ein bisschen hämisch ihm gegenüber, weil er so meinte, er macht jetzt hier auf dicken Max. Er hat sich ein paar Sachen erlaubt, darf ich hier nicht zitieren, bei der so meine Meinung ihm gegenüber so ein bisschen runtergerutscht ist. Jetzt wünsche ich ihm erstmal alles Gute und dass er sich vor allem fängt und solider Stürmer wieder wird. Dann können wir ihn nochmal für 15 Millionen verkaufen.
Und nicht für die 8, die Leverkusen angeboten hat.
Wer werdet ihr nicht kriegen, das sage ich dir seit anderthalb Jahren.
Ja, aber 8 ist ein bisschen wenig. Das ist das klassische Bremer Debakel. Wir kriegen nie das Geld, was der Spieler eigentlich wert ist.
Wenn Selke schon 10 kostet.
Ist der Corona-Kurs, sag ich. Also wenn du mit der Kuh zum Bauer gehst und sagst, willst du meine Kuh kaufen, ne, dann weißt du, was du für einen Preis kriegst. Ne?
Ja, das ist alles sehr, sehr ungünstig. Im Grundsatz muss ich sagen, wenn Toprak jetzt fit ist und mal ein bisschen fit bleibt, dann Davy verstehe ich nicht. Davy ist ein lieber Kerl. Ne? Ich habe den kennengelernt, ich mag den wirklich gerne. Das ist kein Witz. Ich habe den kennengelernt, habe mich mit dem auch mal ein bisschen privat ausgetauscht. Lieber Kerl, aber irgendwie ist, weiß ich auch nicht. Er kriegt es einfach nie auf die Kette. So. Und wir müssen dringend einen fitten Füllkrug auf dem Platz haben und dann hoffen, dass Rashica schnell herkommt. Und ich muss leider sagen, obwohl ich ihn sofort bei Kickbase geholt habe, Tahith Chong ist für mich ein absolutes Missverständnis. Der Mann hat nicht annähernd die Füße für die Bundesliga. Der braucht noch 2 Jahre und zwar 2 Jahre im Kraftraum. Der ist ein richtig guter Kicker, ist auch ein lieber Kerl, aber der hat die Füße nicht. Den guckst du an und der fällt um. Und das merkst du einfach auch. Dafür hat er auch nicht das Ego, um dann im Fall der Fälle mal selber für den Kontakt zu sorgen. Ich bin froh, dass jetzt ein paar Personalien irgendwie geklärt wurden und wir vielleicht jetzt mal so ein bisschen, jedenfalls was so drumrum, das Gewässer wieder ein bisschen leiser wird. Wir haben ja nun viel über Aufsichtsrat gesprochen und wer da irgendwelche Managementpositionen in der nächsten Zeit übernimmt. Es ist letztendlich so ein bisschen das Spiegelbild der letzten Saison mit der Hoffnung, dass es nicht bis zum letzten Spieltag genauso scheiße spannend bleibt, weil vielleicht 2, 3 andere Teams insgesamt ein bisschen schlechter sind. Ich denke, Mainz wird bis ganz zum Ende dabei bleiben, ganz unten. Ich glaube, Bielefeld wird auch richtig unten reinrutschen. Köln wird dieses Jahr auch nicht viel anbieten können. Und da muss man eben zusehen, dass man besser ist als Schalke. Ich glaube, so einfach ist es. Und damit meine ich gar nicht, dass Schalke es nicht schaffen wird. Ich glaube tatsächlich, dass Schalke in der Liga bleibt jetzt, weil jetzt so ein bisschen der Wachkuss da war. Den Trainer musst du mir gleich nochmal erklären. Ich glaube, dass der Trainer immer noch die falsche Wahl ist. Ich glaube, dass die Mannschaft einen braucht, der wirklich motivieren kann und nicht nur schweigend am Rand steht. Aber Seher war ein guter Kauf. Also der Kolasinac, so einen brauchst du halt einfach, einer, der Gras frisst, Scheiße frisst und die Mannschaft mitreißt und jedem Prügel androht, der nicht weiter nach vorne läuft. Ich meine, der Mann hat die halbe Mafia in London weggeprügelt von Özils Auto. Der wird es auch hinkriegen, in Gelsenkirchen nochmal 1, 2 Leuten so ein bisschen Angst und Fürchten zu lernen. Ja, ja. Ich fasse zusammen, Werder Bremen hat eine absolut schwere Saison noch vor sich. Es ist, glaube ich, verpasst worden, wirklich einen klaren Cut zu machen, weil ich den immer noch nicht sehe. Ich weiß aber auch nicht, wie er aussehen soll. Das ist das Schlimmste daran.
Meine 5% dazu sind, ich habe das Gefühl, du kannst diesen Cut gar nicht machen, den man möchte. Wenn man nämlich mal drauf guckt, sind da schon...
Kein Geld.
Ja, genau. Der läuft gerade so schleichend, weil du hast haben wir letzte vor 2 Wochen drüber gesprochen, Pille. Da sind ja im Sommer oder jetzt in der Pause, sind ja quasi die über 30-Jährigen alle rausgekarrt worden und die U21-Spieler werden jetzt nach und nach alle für die Liga mit fertig gemacht. Und ich glaube, das ist der Prozess, der dazu führt, dass du den scheiß Fußball spielst, den sie spielen müssen gerade, weil sie es nicht besser können oder erstmal alle kompakt formen müssen. Aber ey, das ist der kleine lustige Witz, wir haben genauso viel Gegentore wie Bayern München, aber de facto haben wir mit -7 Gegentoren ein besseres Torverhältnis als der Rest da unten. Also läuft
alles. Wir sind so gefährlich wie eine Babykatze.
Da fehlt Füllkrug, da bin ich 100% bei dir. Und da will ich nur noch, und dann kann Pillow loslegen, dieses wunderbare Interview mit ihm, ich glaube, es war irgendeine Bremer Zeitung oder sowas, kurz zitieren, wo er gesagt hat, es hätte keinen besseren Trainer für diese Situation bei Transfermarkt war das, ne? Es hätte niemand besser gemacht als Kohfeldt, Werder Bremen durch diese Zone zu bringen. Und ich glaube, ich glaube da nach wie vor dran und sehe aber auch, dass es nur zeigt, wie beschissen der Verein wirklich dasteht. Du wolltest noch was sagen.
Ja, mein Halbsatz, weil ich sagte immer denselben Satz, den ich auch bei den Kollegen gesagt habe. Mir fehlen die Argumente und ich habe nicht viel Pfeile im Köcher.
Und wirklich, dass Kohfeldt ein super Trainer ist. Das glaube ich felsenfest, denn der macht nichts anderes als Fußball atmen und rausgehen. Machen viele andere auch, aber Bremen musst du verstanden haben und Bremen musst du wollen. Viele denken immer, sie verstehen Bremen. Ich glaube, die verstehen dann Bremen gar nicht, weil Bremen wirklich ein eigener, kauziger Verein ist und deswegen liebe ich ihn auch so sehr. Wir sind das kleine gallische Dorf ohne Kohle und ein bisschen sehr eigen. Aber ich würde ihm wirklich mal gönnen, dass er verdammt nochmal so eine Serie von wenigstens mal so 3-4 Spielen am Stück mal gewinnt, damit da mal so eine Bestätigung reinkommt. Das würde ich ihm einfach von Herzen gönnen. Mhm. Und damit bin ich jetzt fertig. Also es wird hinten raus eine extrem schwere Saison, weil wir uns von dem 1-1 gegen München nichts kaufen können, wenn wir danach 3-4 Spiele unentschieden oder einfach alle verlieren, kurz vor Weihnachten. Und dann geht es mir auf den Sack, dann machen wir 2 Spiele gut, 1 in der Liga, 1 im Pokal gegen Hannover und Hannover hätte sich an dem Tag gerne selber geschlagen.
Ja, naja. Bei dir geht zum Ende der Folge auch ein bisschen der Sound aus, denn ich höre mich selber, glaube ich, bei dir gerade. Ich weiß nicht, ob deine AirPods alle sind oder so. Während bei Boschi jetzt gerade so ein bisschen der Ton Probleme macht, gebe ich dir jetzt den Raum, Pillow, denn da schaffst du mir den Hufen, dass du endlich nach 30 Niederlagen erzählen kannst, oder nach 30 nicht gewonnenen Spielen endlich erzählen, was der Grund war, warum jetzt nach Europa Sternen gegriffen wird.
Ja, pass mal auf, ich mache jetzt mal was für mich ganz Untypisches. Ich fasse mich jetzt nämlich mal kurz. Weil ich glaube, es gibt mehrere Komponenten, Themen und Faktoren, über die ich jetzt mal reden muss in der Gesamtsituation, nicht nur aufs letzte Spiel bezogen. Bei allen Scherzen und Euphorie, nein, Europa ist nicht das neue Ziel und hier denkt keiner, dass wir jetzt eine Serie von 10 Spielen ohne Niederlage und nur Siege starten. Zum Trainer, was Daniel gerade kurz im Raum geworfen hatte, sah das zumindest ähnlich wie du, als ich gehört habe, Christian Groß wird neuer Trainer, da wollen die mich verarschen, also das können die ja unmöglich ernst meinen. Hab dann ganz schnell festgestellt, dass die deutsche Expertenschaft im Fernsehen da anderer Meinung ist als ich und hab mir gedacht, ja gut, vielleicht bin ich auch einfach der Vollidiot. Jetzt hat er 2 Spiele gemacht und hat das erste gewonnen, was 2 Trainer vor ihm in 30 Anläufen nicht geschafft haben. Vielleicht habe ich mich vertan, gerne. Ich bin aber immer noch skeptisch, was ihn angeht. Punkt. So, zum letzten Spiel. Die Wahrheit ist, wenn Fährmann nicht so einen Sahnetag erwischt, dann steht da 2-0 für, gegen wen haben wir nochmal gespielt? Das ist so unwichtig, dass ich das schon nicht mehr weiß. Der Gegner war natürlich Hoffenheim. Natürlich, ich will die ganze Zeit immer Hertha sagen, aber war Hoffenheim mit Sebastian Hoeneß, der jetzt auch immer noch einen Job hat, von daher ist alles gut. Bevor wir dann das 1-0 machen und danach noch 3 weitere, kann es sehr gut 2-0 stehen. Der Spielverlauf wie immer, oder nicht wie immer, aber wie in, ich würde sagen, über 20 von den 30 Spielen. Starke erste 10 bis 15 Minuten von Schalke, auch mal eine Torchance mit drin, dann wird's auf einmal kippt's, keine Ahnung warum, man stellt sich immer tiefer hinten rein, geht nicht mehr vorne drauf, presst nicht mehr, zwangsläufig kommt der Gegner zu Chancen. Die waren auch da wieder da und die waren auch groß. Fährmann regelt in dem Fall und dann fällt relativ aus dem Nichts das 1-0. Dann war meine Hoffnung in der Halbzeitpause, bitte 2-0 machen, weil hier über die Zeit bringen, das kannst du vergessen nach 30 Spielen und auch der Nummer in Augsburg, wo wir in der 93. Minute noch angefangen haben. Ja, dann fallen 3 weitere Tore, was natürlich geil ist. Also nochmal, ich will mich jetzt hier nicht beschweren, wir haben 30 Spiele nicht gewonnen und das 31. dann kurz vorm wirklich Negativrekord haben wir dann noch den Kopf aus der Schlinge gezogen, für den Moment, für den Rekord auch nur, nicht was den Verlauf der Saison angeht. Man muss fairerweise dazu sagen, die 3 Tore, die da noch fallen, da tut Hoffenheim auch alles ihr Bestmögliches dazu, die so lustlos und leblos zu verteidigen, dass sie die eigentlich zwangsläufig schon machen muss. Trotzdem ist die Art und Weise, wie Hoppe sie dann macht, schon feine Kunst. Also Hamann hat aus meiner Sicht in der Sky-Analyse später ein bisschen übertrieben, aus ihm den neuen Messi-Ronaldo gemacht. Die Realität ist, der hat schon ein halbes Jahr Regionalliga gespielt und hat da ein Tor geschossen in einem halben Jahr. Ich sehe die Gefahr. Ja, das ist die Wahrheit. So, aber die Wahrheit ist halt auch, dass er in seinem zweiten Einsatz in der Profimannschaft 3 Buden gemacht hat. Der erste US-Amerikaner übrigens, der einen Hattrick in der Bundesliga erzielt. Birgt für mich die Gefahr, dass man sich eventuell jetzt drauf ausruht und die Stürmersuche ein bisschen den Drive rausnimmt und ein bisschen depriorisiert. Das sehe ich komplett anders. Ich fände es sehr fahrlässig, auf so einen 19-Jährigen da jetzt die kompletten Sturmhoffnungen zu legen, solange wie Paciencia verletzt ist. Wir brauchen weiterhin Verstärkung im Sturm. Wir brauchen weiterhin Verstärkung auf der rechten Außenbahn. Sead Kolasinac, das, was mir am meisten imponiert hat, aber das war abzusehen, ist, dass er ein komplett anderes, aber komplett anderes Selbstverständnis von dem gehabt hat, was er da auf dem Platz macht. Und das würde ich sogar nicht nur die innerhalb der Schalker Mannschaft, sondern auch auf die Hoffenheimer Mannschaft übertragen. Also da ist dafür, dass er ein halbes Jahr kaum gespielt hat, also da hast du nichts von gesehen, weder fußballerisch noch in der Selbstsicherheit, noch im Selbstverständnis, noch in der Kondition. Ich stimme Daniel zu, ist wahrscheinlich das Beste, was hätte passieren können. Noch 2 von dem Kaliber, dann hast du auch keine Sorgen mehr mit dem Abstieg, meine Prognose, aber die muss er auch erstmal irgendwo finden.
Da gab es ja so eine schöne Liste, die mal zusammengestellt wurde, wo wir ein paar Namen durchgespielt haben, ne? Aber
Wir haben die nicht zusammengespielt, das hat, ich weiß gar nicht mehr, die habe ich dir geschickt, eine
Kicker. Nee, ich meine, in der WhatsApp-Gruppe haben wir ein bisschen darüber geschnackt, dass da ein paar dabei gewesen wären, die wir hätten nehmen können. Aber so oder so. Ich glaube aber auch, dass so, ich kann mich an Kolasinac Bilder vom Wochenende erinnern, die ich so stark fand, wo er anfängt, so nach dem Spiel noch jedem Einzelnen auf dem Platz nochmal eine Einzelrede zu geben, so.
Ja, als ob du da den Coach
verpflichtet haben.
Ja, es ist total wichtig und wird das auch sein für den Verlauf der Saison. Allerdings, den Einfluss, den der auf das Spiel an sich nehmen kann, ist als Linksverteidiger halt begrenzt. Ne? Wäre der jetzt ein 8er oder ein 10er, würde ich sagen, okay, vielleicht reicht der alleine schon, um den Karren umzustoßen, aber du kannst auch auf seine breiten Schultern nicht alles ablegen. Deswegen, um das zu einem Fazit zu bringen, ja, geil, endlich, ich freue mich riesig, ich hätte fast vor Freude geweint, als dann 3-0 und 4-0 und vielleicht war es ja wirklich die Ketchup-Flasche, von der Manuel Baum immer gesprochen hat, aus der jetzt alles rauskommt, auch in der Folge, in den nächsten Spielen. Ich bleibe aber eher erstmal vorsichtig, das war ein erster wichtiger Schritt, so, dem müssen jetzt aber noch viele folgen und die Spiele müssen erst gespielt werden. Ich bleibe dabei, weil ich schon seit Wochen sage, das wichtigste Spiel war letzte Woche Freitag noch das gegen Hoffenheim. Seitdem das Spiel gegen Hoffenheim vorbei ist, ist es jetzt schon das nächste gegen Frankfurt und danach wird es wieder das nächste sein. So, Punkt dazu. Keine Euphorieanfälle. Ob Marit die Leistung jetzt konstant bringen kann, werden wir sehen. Und ein Wort noch zu der Geschichte mit der Clemens Tönnies Geschichte. Tönnies bietet an, seinen Sponsordeal mit Böcklunder zu verlängern, stellt dafür aber die Bedingung, dass alle im Aufsichtsrat zustimmen müssen. Einstimmig soll sich ficken. Solche Bedingungen stellst du nicht, wenn dir wirklich so viel am Verein liegt. Soll er sich ausdrücklich, oder betone ich nochmal, er soll sich ficken. Und aber genauso ficken sollen sich die 2 von den 9 oder von den 11, die sich dagegen gestellt haben. Das passiert nämlich aus derselben Motivation heraus, nämlich aus Eitel und persönlichen Missgunsten oder was auch immer da mitschwirrt. Die sind auch nicht besser als Tönnies, so was das Thema angeht. Da werden Machtspielchen und persönliche Eitelkeiten auf dem Rücken unseres Vereins ausgetragen. Fickt euch alle und seht zu, dass ihr Land gewinnt, was unseren Verein angeht. Geht so weit weg, wie ihr könnt. Danke.
Wie ist das eigentlich? Ja, genau.
Ficken, mit Ficken, mit 3F.
Die Rück...
So, wir haben aber bei dir immer noch den Tondoppler, ne, irgendwie. Aber gut,
ich,
sind wir durch.
Ich stelle dich ab und zu mal stumm, Boschi, nur um sicher zu gehen, aber um dir jetzt die Frage für die Antwort zu, ich gebe dir jetzt den Raum für die Antwort, denn dein Kollege, wie heißt er, Matthias, klingt da im Frühstücksfernsehen, der ist ja auch Schalke-Fan. Wie ist das eigentlich bei euch beiden? Ist das so ein herzlicher Zweikampf wie zwischen Pille und mir immer jede Woche, wenn wir uns hier über den ganzen Bums unterhalten?
Voller Liebe und Häme. Also wir haben auf seiner Couch schon geguckt, die haben auf meiner Couch schon geguckt und wir sind, auch wenn wir nicht zwingend für den anderen sind, verstehen wir doch, warum der andere für die anderen ist. Und also ich hoffe inständig, genauso wie ich das schon immer gesagt habe, ich will, dass der HSV zurückkommt in die erste Liga. Den vermisse ich schmerzlich, waren immer sichere 6 Punkte. Und ich will auch, dass Schalke einfach am Start ist. Es ist ein Verein, da braucht man gar nicht diskutieren. Schalke darf nicht absteigen. Punkt. Das ist wirklich von Herzen nein. Wir haben so viele Graupenvereine, die super zweite Liga spielen können. Schalke bitte nicht. Obwohl Leute wie Tönnies und die ganze Nummer da oben schon gerne mal bestraft gehören. Wenn du mich fragst von außen, da würde er mir selbst, wenn die Mannschaft nicht zwingen magst, sind sie dir alle kacke. Aber bitte nicht absteigen. Ganz von Herzen bitte nicht absteigen. Und Matze und ich sind befreundete Feinde. Und Feinde ist viel zu hoch gegriffen. Befreundete Antipoden in der Herzenssache Fußball.
Das klingt ein kleines bisschen wie unsere Beziehung, Pallo. Ich freue mich, wenn sich bei uns immer zwischen freundschaftlichem Austausch über den Verein und die Bundesliga dann auch immer wieder Leistungen am Grill bei dir genauso thematisiert werden wie letztes Jahr. Ja, genau. Letztes Jahr muss ich auch ehrlich sagen, Buschi, das ist auch ganz wichtig, vielleicht ging das euch auch so. Letzte Saison hat Pillow mich schon auch ein bisschen mental durch die Saison durchgetragen und hat mir die ganze Zeit erzählt, macht ihr keine Gedanken da, das Quatsch, ihr steigt nicht ab. Wir versuchen es diese Saison andersrum genauso zu machen, aber es ist halt auch hart und ich bin mir ziemlich sicher, was du auch schon gesagt hast, dass wir uns diese Saison auf jeden Fall auch nochmal treffen werden im direkten Abstiegskampf. Da gibt es in knapp 3 Wochen nämlich auch noch das Derby. Da dein Ton langsam den Geist aufgibt, wir hier, glaube ich, die längste Folge in der Geschichte von Wichtiges auf dem Platz machen, habe ich noch ein letztes Fundstück, das ich in die Runde schmeißen möchte. Ich habe dir das geschickt bei WhatsApp, Boschi, damit du auch siehst, wovon ich rede. Ich will es nur euch einmal ganz kurz erzählen, weil wir mal ein Fundstück raussuchen. Habe ich heute bei den Kollegen von Arne Zeigler hat das gepostet, bei Zeigler, das wunderbare Welt des Fußballs. Und es zeigt so ein bisschen eine Szene in einem offensichtlich spanischen Spiel. Es scheint auch höherklassig gewesen zu sein, weil da Kameras dabei gewesen sind. Ich kann mir aber vorstellen, dass es auch bei, wie hießen sie, Adler
Feldmark.
Ja, Adler Feldmark hätte sein können. Eine Szene, in der eine Mannschaft versucht, ein Tor zu schießen und innerhalb von gefühlten 5 Sekunden 3-mal die Latte trifft.
FIFA-Modus.
Ja, genau. Also, wenn mir das passiert wäre, also oder dir das passiert wäre, Pillow, dann wäre wahrscheinlich Controller, glaube ich, wahrscheinlich irgendwo bei euch im Bach gelandet oder so,
den,
oder?
Den habe ich mir mittlerweile abgewöhnt, ne? Schon seit längerem jetzt. Passiert ja? Mir.
Aber es ist ein wunderbares kleines Fundstück. Wer sich das angucken möchte, kann gerne zu den Kollegen von Dings gehen. Es ist vor allen Dingen inklusive dem spanischen Kommentator, der durchdreht, weil halt keiner der Hütten reingeht. Das ist mein Fundstück der Woche. Ansonsten bleibt mir nur noch vielen Dank, Daniel Boschmann, zu sein, dass du dabei gewesen bist, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über unsere Vereine zu reden. Sein ja, Ton ist aus. Deswegen gibt es nur Daumen hoch. Aber danke dir, dass du dabei warst. Danke, Pillow, für die Zeit. Danke euch fürs Zuhören. Und in 2 Wochen geht's weiter. Aber wichtig ist ja, auf dem Platz.
Danke auch an Petter, ne? Bist du noch wach?
Ja, ja.
Komm, sag mal was jetzt hier. Der Redakteur aus dem Off, sag mal was, Petter, komm.
Ja. Ja, war Spaß gemacht. Interessantes Gespräch geworden. Pillow sich gedacht,
dafür liebe ich,
das wird noch ein Schalke-lastiger.
Du kriegst direkt im Anschluss die Analyse für das, was du gemacht hast. Und er ist nämlich sehr gut da drin. Wir würden jetzt auch gleich direkt Feedback-Gespräch machen. Das machen wir aber im Nachgang. Boschi, vielen Dank. Macht's gut. Guckt alle Sat.1 Frühstücksfernsehen. Ist sehr wichtig. Und da sieht ab und zu eine Werder-Bremen-Taste da rumstehen. Die freut mich immer sehr.
Und ab und zu eine Schalke-Taste.
Ja, ja, ja. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.